So. Ich hau noch fertig.
Es ist super.
Es tut mir leid, ich habe heute verschlafen, ich sag wie es ist, sollen ruhig alle wissen. Es ist 11.11 Uhr, wir nehmen jetzt auf, aufnehmen wollten wir eigentlich um 10.
Ja,
und,
vor allem ich sitze seit 9.58 Uhr am Rechner. Einfach so.
Ja. Hast du aber auch nicht angerufen, hast mir trotzdem den Schlaf geschenkt, das finde ich süß. Und dann bin ich wach geworden und hab gesagt, du, ich habe verschlafen. Ja, ist ja nur einer der stressigsten Tage heute für mich. Okay, sorry. Ja. Aber,
Weißt du, was du da so hast? Du hast da so eine krasse Psycho-Dino-Attitude, Alter. Du bist auch so, du bist auch manchmal so ein Sonntagskind, ne? Weil du weißt einfach so, am Ende des Tages bin ich dir nicht böse. Ich fühle mich dann immer noch schlecht, weil ich dann immer dieses ekelhafte Arbeitstier bin, was dann immer so allen auf die Finger haut und immer sagt so, ja, wir müssen das machen, wir müssen da noch planen. Und ich habe immer das Gefühl, alle anderen Projekte, die sind so lazy, die werden so leger angegangen. Und ich bin immer so dieser scheiß Arbeitsnazi, der immer allen sagt, was sie zu tun haben und immer allen auf die Finger klopft. Bei Nukulas ist ja genauso.
Gut, ich bin natürlich, also das muss man mal kurz sagen, also jetzt mal zu meinem Pflichtbewusstsein. Ich bin ja also wenn es um Pünktlichkeit geht, bin ich normalerweise sehr akribisch. Das bin ich wirklich. Ich bin, glaube ich, ich hatte tatsächlich jetzt, ich habe sowas nie, dass ich zu spät komme oder so. Und ich hatte jetzt witzigerweise in den letzten 3 Wochen mit dir zweimal eine Situation. Einmal habe ich verschlafen, als wir morgens weggefahren sind. Ich wurde noch rechtzeitig wach, aber ich bin zu spät aufgestanden. Später, als ich mir erhofft hatte. Und heute habe ich halt verschlafen und ansonsten auf der Arbeit, also verschlafe ich nie. Ich verstehe das nie, wie Leute zum Beispiel, manchmal, ich habe so Kollegen, die sollen um 12 Uhr anfangen zu arbeiten oder um 10 und dann kommen die später, weil sie sagen, sie haben verschlafen. Und ich bin so, Alter, und ich bin da bin ich auch richtig deutsch, denke ich mir so, wie kann man denn um 10 Uhr anfangen müssen zu arbeiten und verschlafen? Das geht für mich nicht. Also das akzeptiere ich gar nicht eigentlich. Und es sind halt so, und das sind so Situationen, aber du bist auch manchmal so einer, der dann so ein bisschen später kommt. Aber ich habe bei dir schon manchmal gedacht, ich glaube, das macht er, um so ein bisschen zu zeigen, ja, auf mich muss gewartet werden. Und da war ich auch schon wegen dir richtig sauer. Bin ich auch ehrlich, ich war schon 2-3 Mal, da bist du zu spät gekommen. Da habe ich mir gedacht, heute drehe ich ihm die Kehle rum. Heute ist es soweit, heute bring ich ihn um. Und das Schlimmste, was mir je passiert ist mit jemandem, der zu spät gekommen ist, die Geschichte erzähle ich jetzt im Podcast, du unterbrichst mich nicht, ist folgende. Tourstart, also mittlerweile lache ich darüber, aber also wir haben eigentlich alle drüber gelacht. Das war so, ja, okay.
Nukulatourstart, oder?
Nukulatourstart, was?
Ich glaube, die hast du schon mal erzählt, aber erzähl sie ruhig noch mal.
Ja, klar. Tourstart, Nukulatourstart, ihr müsst euch vorstellen, alles krass getimt. Also ich hole dich um 9.15 Uhr, beim Christen, pack den ein. 9.20 Uhr bin ich dann vorne, am Bahnhof hole ich einen Gürnt und Hammes. So, dann fahren wir alle zum Max, dann sind wir um 9.25 Uhr sind wir ungefähr bei Max. Max wäre gut, wenn du schon draußen stehst, dann können wir losfahren, alles klar, cool. Max hatte die Poster noch oben, hat gesagt, ja, hör zu. Ihr müsst hochkommen vielleicht noch einer, damit die Poster runtergetragen werden. Das Ende vom Lied war, dass 2 Leute hochgegangen sind, die haben Max die Poster runtergetragen. Einer hat so, glaube ich, sogar noch einen seiner Taschen genommen. Er hatte dann noch einen Rucksack oder eine Tasche oder so, ich weiß gar nicht mehr. Und dann gehen wir bei Max aus der Haustür, ich so, auf, komm, let's go. So, und für mich als Mercher war es immer sehr wichtig, dass wir nicht zu spät ankommen. Deswegen hat mich das immer wahnsinnig gemacht, weil der Mercher hat natürlich viel zu tun, gerade am ersten Tag, also am ersten Tourtag hat der Merchant einfach unfassbar viel zu tun. Also wahrscheinlich am meisten. Und dann sag ich, komm auf, let's go. Und dann sagt der Max, ja, ich bin ein bisschen spät aufgestanden. Ich würde vielleicht oben noch schnell was mir zu frühstücken machen und dann komme ich runter. Und dann gucke ich ihn einfach nur an und warte darauf, dass er loslacht. Lacht er nicht. Und dann hab ich gemeint, ja. Und dann gehe ich einfach nur die Treppe runter, steig ins Auto, setz mich rein, sage nichts. Und so nach 3 Minuten kommt die Frage, wo bleibt denn der Max? Und dann sage ich so, der hat Hunger, der ist ein bisschen spät aufgestanden, der macht sich erst noch was zu frühstücken. Und der Gürt! wenn der Gürt sprachlos ist, wenn du es schaffst, den Gürt sprachlos zu machen, Dann ist es war für mich so ein, ey, das war für mich ein Happening, wirklich. Wie der einfach nur mich anschaut mit seinen Klubschaugen. Und war so, ey, der war wirklich überfordert mit dieser Antwort. Und dann dachten wir natürlich, dann ging natürlich so die Späße los, so von wegen, ja. Da, ich weiß gar nicht, ja, der kocht sich erst noch ein HelloFresh und so, keine Ahnung, so Dinge halt. Aber, und dann saß man einfach da unten wie die Trolle in diesem Bus. Und Max saß oben in seinem königlichen Turm und hat sich noch irgendwie was zu essen gemacht. Und wir wussten natürlich auch nicht, was macht er, ne? Könnt ihr auch
eine Scheibe Brot mit Marmelade
hattest so. Du ein paar Tage vorher hattest du diese Story gepostet, dass so eine Bolognese ja 4 Stunden köcheln muss. Und der Kühl, so, ja, so eine Bolognese, die muss halt 4 Stunden köcheln. Und ey, wir saßen da unten. Der andere steht oben und macht schnibbelt sich noch eine Bolognese. Ey, wirklich, war unglaublich. Also da muss ich wirklich sagen, das ging an die Substanz. Ja, und dann noch einmal, weiß ich auch noch, auch kurz vor Tourstart, vor der vorigen Tour, da warst du noch mit Larissa zusammen. Ihr wart vorher nochmal beim Griechenessen alle zusammen und es hieß, ja, Chris, komm einfach vorbei, dann können wir das durchgehen nochmal wegen Tour, irgendwas, dies, das. Ich so, alles klar, wann kommst du euch da, sonst sei um 8 Uhr da. Kam um 8 und um 10 nach 8 habe ich dich angerufen und um 15 nach 8 nochmal und so und dann seid ihr ohne Scheiß eine halbe Stunde später erst eingefahren und dann so, oh, sorry, du bist ja da. Ja, sorry, wir waren noch was essen beim Griechen. So, okay, klar, kein Problem. Aber, ja, aber seitdem muss ich sagen, kommt es bei dir natürlich auch nicht so oft vor. Es sind so kleine Ausreißer ab und zu mal, aber ansonsten sind wir, glaube ich, beide sehr pflichtbewusste, pünktliche Menschen.
Ah ja. Ja, gut. Dann ist es ja auch geklärt. Und sonst so?
Ach, kurz mal Asthma-Spray gesprüht. Ja, sonst ist bei mir alles gut. Ich habe morgen, morgen habe ich ein Probearbeiten tatsächlich. Bin ein bisschen aufgeregt.
Kannst du das einfach so sagen? Kriegt das keiner mit?
Ich sag das einfach. Ich sag ja nicht wo und ich sag ja nicht, beim Betrieb wissen die das ja auch, dass ich da morgen also Probearbeite. Okay, bin da natürlich ein bisschen aufgeregt, weil es ein Laden ist, den ich cool finde. Und da auch ein bisschen, in meinem Größenwahn mich auf eine Position beworben habe. Ich würde sagen, also es ist jetzt nicht die Einsteigerposition. Aber ich habe gedacht, all in. Und jetzt habe ich da morgen Probearbeiten und jetzt bin ich mal gespannt. Ich finde ja, Probearbeiten ist ja immer so, das ist ja, da bist du ja ganz nach angespannt und nervös, weil du arbeitest da vor jemandem, der natürlich weiß ganz genau, was er tut, so in seiner Umgebung. Und dann wirst du quasi geprüft in einer dir komplett fremden Umgebung. Und da sind ja dann Sachen schwer. Das klingt jetzt blöd, aber wenn ich mit einem anderen Messer arbeite, ja, tue ich fällt es mir schwerer, auf einer anderen Arbeitshöhe was zu machen. Oder wenn jemand zu mir sagt, ich will, dass du jetzt mal hier die Karotte in gleiche Würfel schneidest, so, das mache ich auf der Arbeit so mir nichts, dir nichts, sag ich mal. Wenn du dann aber in der Prüfungssituation bist, gerade wenn dir eine Sache wichtig ist, dann bist du natürlich total nervös. Und das gilt es erstmal abzuschalten. Das ist ja fast so eine Art von so einer Bühnennervosität, weil auch eben viele auf dich schauen so. Und da bin ich gespannt, wie ich durch diesen Tag komme. Ich freue mich so ein bisschen, aber es wird ein intensiver Tag, sag ich mal so. Und bei dir, wie geht's dir?
Ich kann ja über gewisse Sachen einfach nicht reden gerade noch öffentlich. Deswegen, aber ich habe es dir ja gestern schon gesagt. Wegen deiner
Penis-OP.
Was?
Wegen deiner Penis-OP.
Ja, wegen meiner, ich krieg einen sehr langen Penis.
Da freue ich mich schon
drauf, das wird eine gute Zeit. Ich werde auch einfach, also von dem Zeitpunkt an, ich habe so ganz neue Hosen mir schneidern lassen. Es wird sehr, sehr schön. So mit so
ja, ging das noch? Weil du hast ja auch gemeint, du willst ja auch noch diese alten umschneiden lassen und mit dieser einen, du hast ja gemeint, du hast dir so eine trichterartige, also die sieht aus wie so ein Trichter, diese eine Badehose.
Ja. Das sieht sehr gut aus. Ich hab neue Mode erfunden für sehr lange Schwänze. Trichter, ich lasse mir auch eine Trichterbrust machen. Ich lasse mir 2 Trichter auf den Oberkörper nähen. Und das sieht sehr schön aus. Dann kann ich da nicht immer Sahne rumspritzen, wie Katy Perry. Sehr gut. Wird eine gute neue Live-Show 2019. Nee, es ist halt Abgabefristen, ne? Habe ich dir ja gestern schon im Privaten erzählt. Ist gerade so, ist gerade ein Thema, wo ja, dann so sagt, Mann. So, ja, du, wenn das alles dann noch dann und dann im Oktober kommen soll, dann muss das auch jetzt nächste Woche Freitag alles da sein. Wenn es, aha, okay, dann werden sich die Grafiker aber freuen. Naja, da werde ich jetzt, aktuell ist das jetzt gerade so ein bisschen mein täglich Brot und alles.
Das Schlimme ist auch, dass du total machtlos bist, weil du musst ja jetzt quasi, du bist ja nur der du musst ja delegieren.
Ich bin einfach jetzt Dirigent und muss jetzt gucken, dass alle Instrumente richtig spielen. Aber bis dato muss ich jetzt dem Team lassen. Ich meine, es sind jetzt von dem Zeitpunkt an noch 8 Tage und keiner hat gesagt, schaffen wir nicht. Also alle waren so, okay, dann müssen wir halt ranklotzen, aber das ist erstmal gut, weil wenn du den ersten und der, also die wichtigste Instanz war halt eine ganz bestimmte Person. Und als ich der dann das gesagt habe gestern und dann kam so diese Sprachnotiz, ich habe so 20 Minuten auf mein Handy gestartet und habe die nicht angeklickt, weil ich so gesagt habe, so, okay, wenn der jetzt sagt, so nein, schaffe ich nicht, dann hat er nur so gesagt, so ja, dann müssen wir halt jetzt einfach mal schnell sein. Und da war ich so, boah, das ist ein geiler Typ. Und genauso Fuß, der dann halt irgendwie meinte so, ja, ey, Max, mach dir keine Gedanken, wir stemmen das alles. Und dann ist ja noch Projekt 2, Stichwort Tour. Und da müssen auch Grafiken gemacht werden. Und dann hieß es so, ja, damit wollen wir auch bald in den Vorverkauf. Und ich war so, okay, cool. Das ist ja alles super gerade, dass ich da jetzt hier so, aber das kriege ich alles hin. Ist einfach nur gerade, das muss man einfach nur, wie du richtig sagst, richtig dirigieren. Und ansonsten hatte ich gestern Abend, machen wir ja gerade, oder ich, du fängst ja jetzt dann auch bald an, wenn ich weiß, das ist jetzt wirklich kein Vorwurf, weil ich weiß, dass dein Zeitplan einfach scheiße ist. Ich mache ja gerade dann diese Autotelefon-Sachen und dann wirst du auch, wenn du mehr Zeit hast, mal einsteigen. Ich habe aber gestern Abend 2 sehr schöne Gespräche gehabt mit Leuten aus der Community, mit dem Alex, mit dem Dominik, und das war sehr gut. Und das muss ich sagen, das macht mir fucking viel Spaß, ne? Ich fühle mich ein bisschen wie ein dicker Domian.
Ja. Das ist irgendwie gut. Wenn jemand mit mir reden möchte über ein bestimmtes Thema, also jetzt mal ganz ohne Quatsch, dann schreibt mir. Wir haben das ja immer, es steht ja schon immer in der Beschreibung, wenn ihr mit uns reden wollt, schreibt uns einfach an diese E-Mail-Adresse, die ich, keine Ahnung, ich habe da nur, ist überhaupt nicht meine E-Mail-Adresse, die da steht, chris@imautokino.de. Ich weiß nicht, ob das dann automatisch bei meiner eigentlichen E-Mail-Adresse ankommt.
Ach, gibt sie gar nicht.
Also ich nutze sie nicht, also ich weiß es nicht, nee. Okay. Aber ich habe mir gedacht, naja, wenn der Max das da schreibt, dann wird es schon stimmen. Vielleicht kriegt er die ja dann auch einfach. Ich weiß es nicht. Aber ihr könnt mir natürlich schreiben, nanuab@gmail.com. Das ist meine richtige E-Mail-Adresse, wenn ihr mit mir über ein bestimmtes Thema reden wollt. Wirklich, ohne Scheiß. Schreibt mir einfach, sagt so, hey, hör mal zu, ich würde mit dir gerne über das und das Thema reden. Das ist für mich wichtig, wegen dem und dem Aspekt so. Lass uns deswegen skypen. Dann skypen wir deswegen und können darüber quatschen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich deswegen mal eine E-Mail bekomme, weil ich bekomme überhaupt keine E-Mails, dass jemand mit mir reden will. Was ich ein bisschen traurig finde. Aber ich
wenn die falsche E-Mail angegeben ist, ist es ja scheiße.
Ja, aber gut, okay, man kann aber bei meinem Instagram übrigens, glaube ich, einfach auf E-Mail drücken und dann kommt man an die richtige E-Mail-Adresse.
Okay.
Und ich muss mit dir noch ganz kurz über das Thema Mobbing reden, so über, weil, also was heißt Mobbing, aber so, ich finde so, also dieses Leute fertig machen im Internet, die man gar nicht kennt, du hast mir da gestern einfach was geschickt, ich habe mir das angeschaut, so, ich habe das dann so ein bisschen belächelt, war so, okay, wow, was ein Idiot, weil ich glaube, das ist auch so ein Schutzmechanismus, den man hat, aber ich frage mich immer, was geht in diesen Leuten vor, die einfach so ohne triftigen Grund, also es ist ja jetzt nicht wirklich, also du hast nicht mit seiner Freundin irgendwas gemacht oder du hattest rechtlichen Streit oder sonst irgendwas, also ihr seid euch eigentlich unbekannt. Und dann kommt ein Typ, der einfach nur sieht, dass du Geld damit verdienst, dass du podcastest, was wir tun, wir verdienen Geld schon damit, dass wir podcasten, der dich dann deswegen hin beleidigt und richtig persönlich wird und so zum Beispiel, ach, also der, also weiß nicht, ob du sagen willst, was er geschrieben hat,
Naja, ich hab's ja in meiner Instagram-Story. Also es ist
Ach, stimmt, du hast gepostet, ja. Du,
okay. Deswegen hast du es ja auch angesprochen. Ich hab's ja auch belächelnd kommentiert. Man kann es kurz vortragen, es ist jetzt auch nichts Wildes, warte mal. Such dir einen Job, anstatt Geld fürs Podcasten zu verlangen, du fetter Untemensch. Okay. Danke, Enrico.
ja. Und das finde ich so krass, weil ich denke mir so, wenn du deinen Job mit der gleichen Akribie machen würdest, wie wir dieses Podcasten machen, also ich meine, man kann uns ja vieles vorwerfen, aber... Also
wenn du bei der Rewe-Kasse richtig Gas geben würdest, Enrico, wenn du so richtig schnell wärst am Band.
Ja, ja, dann wird auch ab und zu mal, ja, dann würdest du vielleicht auch irgendwann befördert werden.
Zack, wärst du Pilot, aber so wird's halt nix.
Guck mal, zum Beispiel, neulich hat auch jemand geschrieben, der hat unser Patreon gekündigt und hat gesagt, ich bin mit dem Output der Jungs nicht zufrieden. Da weiß ich nicht mehr, da fehlen mir die Worte. Also ich bin, da bin ich wirklich überfordert. Dann da geht's mir mit dem Gürnt. Dann gucke ich einfach nur mit Glubschaugen an diesen Monitor, total überfordert und denke mir so, bitte was? Also ich meine, wir haben wirklich viel gemacht. Du machst gerade sogar noch ein bisschen mehr. Also du machst gerade so viel, dass ich mir denke, mach mal langsam, Alter. Aber ich finde es ja geil. Es sind ja gute Formate. Und man sieht auch, dass die Leute das honorieren. Und sie honorieren es absolut großzügig. Das muss man auch mal sagen. Also gerade in letzter Zeit, die Leute sehen, und das ist, finde ich, bei uns, das finde ich das Schöne, die Leute erkennen sofort, wenn wir richtig reinhauen. Also meiner Meinung nach erkennen die Leute das, ich habe es gefühlt eine Stunde später, also sofort. Sagen dann auch, hey, die machen gerade, die geben richtig Gas, ich gebe auch ein bisschen mehr und sonst irgendwas. Und das finde ich geil. Das finde ich richtig geil. Dann macht das auch Spaß. Und dann fühlst du dich auch motiviert. Und man denkt sich ja so gerade, also wir beide haben ja gerade so dieses Gefühl, manchmal natürlich so ein bisschen größenwahnsinnig, aber ich sage ja auch manchmal zu Max so, ja, wir sind so ein bisschen Rocket Beans für Podcasts dann quasi, weil wir sind eigentlich nur zwei Leute, aber wir machen da so viele Formate und laden dann so verschiedene Sachen hoch und toben uns da ein bisschen aus und haben eigentlich keine Regeln und so, und das ist eigentlich total geil. So, und werden unterstützt von unseren Hörern halt einfach, und das ist doch eigentlich mega nice. Also, und das, ich glaube auch Enrico würde davon träumen, sowas machen zu können. Wahrscheinlich kann Enrico nicht mal richtig reden, kann ja nicht mal auch nicht schreiben, deswegen wird es schwer mit einem Podcast. Aber ich muss schon sagen, dass ich das sehr, sehr grenzüberschreitend finde, wenn man Leute einfach so im Internet angeht, die einem nichts getan haben. Wenn du natürlich etwas tust und dich daraufhin, kritisiert, also angenommen, Max, du machst einen echten sexistischen Song oder irgendwas anderes Peinliches so, und du bist einfach ein Arschloch-Typ, so, dann kann man dich auch schon mal dissen, so, finde ich. Überhaupt nicht schlimm, so, aber das machst du ja nicht, so. Und deswegen denke ich mir so, der könnte zum Beispiel sagen, hey, ich finde, du bist ganz schön, wenn er zu dir sagen würde, weißt du was, ich finde, du bist irgendwie, ich finde deine ganze Kaufscheiße mit dem ganzen Plastikmüll und dieser Mancave und so, das finde ich, damit bist du ein schlechtes Vorbild für Kinder, bla bla bla, dann denke ich mir, okay, gut, du hast deinen Punkt, so, von mir aus, so, das, ich akzeptiere das, weil klar, steckt da ein bisschen Wahrheit mit drin, aber so ist er halt, so, ne, weißt du, wie ich meine, und, dann hast du nicht das Gefühl, das ist komplett aus der Luft gegriffen, sondern, okay, da hat jemand eine Agenda, so ein bisschen, genau wie hier mit meiner Katze, dass mir Leute schreiben, so, ja, hör zu, wir finden es nicht so cool, bla bla, dass du die Katze reinlässt, dann denke ich mir so, boah, ihr geht mir so auf den Sack. Aber ich denke mir halt gleichzeitig, naja, wenigstens, gut, ihr habt irgendwie einen Punkt, ihr wollt für irgendein, also ihr
aber sucht da irgendwie, was?
Ihr sucht da irgendwie den Sinn irgendwie drin, so euch jetzt für sowas einzusetzen. Und,
ja, aber trotzdem geht es doch erstmal keinen was an.
Naja, also, es geht keinen was, aber ich glaube immer.
Und wenn ich mir Plastik in die Wohnung stelle, was ich sammel, was ich nicht ins Meer schmeiße, was ich sondern so, haha, wieder sehr viel Pfand, das werfe ich jetzt alles hier zu den Fischen, sondern es ist halt einfach so, ich sammel was, dann ist es halt so. Und genauso ist es, wenn du sagst, so, du lässt die Katze rein, dann lass doch die Katze
die Leute,
rein.
Gut, die Leute, es ist halt irgendwie so, sobald du eine gewisse Anzahl an Followern hast oder so, dann beanspruchen die Leute sich, also dann beanspruchen das die Leute halt so, dass sie sagen, sehen da was nicht rechtens ist, der hat so und so viele Follower, wir können ihn darauf hinweisen. Mhm. Weil sonst ist er ja auch ein schlechtes Vorbild. Und das akzeptiere ich auch. Ich akzeptiere das so. Ich habe nicht viele Follower auf Instagram, ich habe 8000 oder so, aber ich akzeptiere das trotzdem, weil ich mir denke, okay, ihr habt da einen Punkt, ich verstehe das so. Und seitdem mache ich ja auch nicht mehr so viele Action-Videos mit der Katze und so. Aber mittlerweile ist es mir auch schon fast wieder egal, weil die Katze gehört meinem Nachbarn, wir sind einfach cool, so, die läuft im ganzen Haus rum, so, das ist halt einfach, die so, läuft halt einfach mit der Katze. Und das ist halt irgendwie so die Hauskatze. Und seitdem ich weiß, dass das für den Besitzer cool ist, ist es für mich auch cooler, und dann juckt mich das auch alles nicht mehr. Ich würde niemals jemanden auf seine Story antworten und sagen, hör mal zu, das und das und das machst du falsch. Wenn ich das Gefühl habe, jemand macht irgendwas nicht cool oder falsch, dann entfolge ich ihm. Außer er ist mega rassistisch oder so, dann schreibe ich ihm schon mal, hey, du blödes Arschloch. Aber ansonsten ist mir das eigentlich egal. Das ist auch das hat auch was mit Toleranz zu tun.
Ich finde,
zum Beispiel, ja?
Ich finde, das, oder sprich erst zu Ende. aber gib mir
nee, ich bin eigentlich so, ich wollte noch eine Geschichte dann erzählen dazu, zu dem Thema Mobbing, aber du kannst gerne erstmal erzählen.
Also was mir einfach, was ich, also ich find's ja, fand's ja putzig, dass du dich da gestern Abend fast mehr drüber aufgeregt hast als ich, weil ich hab's halt gelesen und es passierte halt, während ich mit Dominik, die hier, also dem unserem Gast beim Autotelefon geredet habe, da ging's genau um solche Themen und am Ende der Sendung kommt diese Nachricht rein, ich bin so, wow, okay, weil ich hab noch zu ihm gesagt, so, ja, eigentlich kommt bei mir ja am Ende des Tages, muss man schon realistisch sein, es kommt ja nicht so viel Hate an, da kam halt diese Nachricht, die so überhate ist, und war so, okay, alles klar, weiß nicht, ob er sich jetzt extra für den Gag einen Fake-Account angelegt hat, während wir geredet haben, oder ob es einfach, also wahrscheinlich, Schicksal hat es einfach wieder gut mit uns gemeint, und dann fand ich's halt witzig und hab das halt auch mehr so abgewatscht mit so einem Comedy-Ding. Der Inhalt ist da völlig scheißegal. Also wenn einer schreibt, du fetter Hurensohn, dann schreibt er, du fetter Hurensohn. So. Das ist ja alles keine Basis. Es ist halt einfach nur so, der Antrieb dahinter ist wahrscheinlich hat er einfach einen Dreckstag gehabt und musste seinen Frust oder hat irgendwie, ist wieder auf seinem komischen Pferdestillmittel, die er sich wieder durch die Nase gezogen hat, nicht klargekommen, musste jetzt irgendjemand im Internet damit seinen Frust abreagieren. Soll er machen. Soll sich ficken, Alter. Ich finde, dass so Leute sind mir fast egal. Was mich eher dann anpisst, ist so dieses, wir hatten zum Beispiel letztens einen, der schrieb dann so, ja, ich schätze deine Arbeit und so, aber wir hatten ja dieses Motiv, wo wir im Endeffekt Star-Lord mit Han Solo gemischt hatten und dieses Lord Solo. Und dann so, ja, aber alle deine Arbeit ist hiermit hinfällig, wenn du dieser Hipster-Scheißfigur einen Platz gibst, so, du bist für mich gestorben. Und da war mal so, Moment mal, was geht's hier jetzt gerade? Hier geht's jetzt darum, dass wir ein gaggiges T-Shirt-Motiv machen, so, was auch einfach schlau war, was sich auch in den Verkaufszahlen sehr bestätigt hat, dass es sehr schlau war. Und was halt einfach eine breite Leute von Leuten anspricht und was halt ein guter Gag ist, so. Und dann so dieses, ich watsche deine gesamte Arbeit aufgrund eines, also weißt du, ich habe ja nicht gesagt so, tötet alle Kinder, sondern ich habe halt gesagt so, ey, wir machen halt ein T-Shirt mit, was halt gaggig ist. Und dass dann so Leute kommen und darin so einen größeren, tieferen Sinn sehen und die so schwachmatische Scheiße schreiben und dann so dogmatisch werden und die so wahnsinnig so sagen, so deine ganze Arbeit ist hinfällig und bla bla bla. Genauso wie mir letztens einer schrieb so, ja, du hast damals den Ghostbusters-Film für nicht scheiße befunden, den 2016er. Das stimmt, als ich aus dem Kino kam, damals war ich, weil er nicht so schlimm war im ersten Augenblick. So, das habe ich auch später dementiert. Aber ich war halt im ersten Moment so, ja, war jetzt nicht so schlimm, wie alle sagen, so kommt mal alle runter. Und dann sagen Leute so, deine Meinung ist seitdem wertlos, so hat jemand geschrieben. Und das haben auch ganz viele Leute geliked, so auf Twitter. Alter. Und dann war ich so, okay, alles klar, weißt du was? Fick dich und fick alle, die es geliked haben. Hab alle blockiert, weil ich einfach war so, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das geht mir einfach auf den Sack. Weil das muss, also ich muss mir nicht anhören, dass meine Arbeit aufgrund einer Tätigkeit, die harmlos ist, wertlos ist. So war es mit den Star-Wars-Diskussionen und sonst irgendwas. Und ich finde, das ist das, was mich eher nervt. Dass Leute, die deine Arbeit in sehr, sehr viel, in Hülle und Fülle konsumieren, die stundenlang, tagelang damit verbringen, deine Arbeit zu konsumieren und denen eine Sache nicht passt und die dann kommen und meinen, dich dumm von der Seite, die kein einziges Mal sagen, so, ey, geil gearbeitet, aber die dann kommen, wenn ihnen irgendwas nicht passt, in den riesigen Vortrag halten und auf die Leute ist geschissen. Die Leute können sich ficken, weil darauf habe ich keinen Bock mehr. So, wenn Leute mit dir sagen, so, also es ist ja immer, du kannst ja immer Kritik äußern, ne? Das ist überhaupt kein Problem. Ich finde, Kritik ist super angebracht, muss sein. Aber so dieses, es kommt immer auf die Kritik an, was es darstellt. Und so Banalität wie ein Lord Solo T-Shirt, darüber diskutiere ich nicht. Fick dich, verpiss dich, bist weg. Und wenn es was ist, was ernster ist, dann ist es immer noch so eine Sache. Also wenn jemand sagt, so, ich finde deinen Umgangston nicht gut oder du fluchst so viel oder sonst irgendwas, dann ist es völlig angebrachte Kritik. Aber dann ist es halt auch immer sowas so, kommt immer, ich finde immer, es ist eine Frage der Formulierung. Weil ich frage mich dann immer so, guck mal, als zum Beispiel, da habe ich gestern mit Dominik drüber diskutiert, als Savage zum Beispiel sich irgendwann geändert hat. Ich war bis 2005 der krasseste Savage-Fan. Ich habe den vergöttert, so, das war wirklich mein Gott. So, und irgendwann hat sich diese ganze Sache geändert und irgendwann war ich raus und irgendwann war ich nicht mehr damit zufrieden, was er gemacht hat und habe mich davon entfremdet, was er als Künstler darstellen will und war so, okay, ich bin nicht mehr mit ihm d'accord, also ich finde ihn nicht mehr, er gibt mir nicht mehr das, was er mir mal gegeben hat. Meinst du, ich hätte dem ein einziges Mal in seinem Scheißleben eine E-Mail geschrieben oder einen Kommentar gedrückt, wo ich sage so, Savage, du Schwein, du hast alles kaputt gemacht oder jetzt bist du nicht mehr so, nein.
Du Untermensch.
Ja, du Untermensch, du fette Untermensch. Guck mal, 5 Jahre lang hat er mich begleitet, hat meine musikalische Wahrnehmung geprägt und jetzt gehen wir halt nicht mehr, jetzt gehen wir nicht mehr einen Weg. Und das ist schade und ich finde ihn auch heute nicht mehr cool und ich finde auch heute Sachen, die er sagt, manchmal oft schwierig und sowas. Aber trotzdem habe ich mir allein, weil ich diese 5-6 Jahre mit ihm hatte, habe ich mir nie die Respektlosigkeit rausgenommen zu sagen so, du fetter Hurensohn. So, auf gar keinen Fall. Das ist der Sache nicht gerecht so. Und das ist halt das, was Leute lernen müssen im Internet. So, genauso wie wir auch lernen müssen, mit Kritik umzugehen, nicht immer gleich an die Decke zu gehen. Also ich muss das vor allem sehr viel lernen, immer noch. Aber so, ich finde, so muss man auch andersrum lernen. So, okay, du hast mir was gegeben, du tust es bis hierhin jetzt, du hast es bis dahin getan, ab da nicht mehr so. Aber ich mache jetzt kein, aus meiner Liebe, ein riesiges Pamphlet. Wir haben das gerade in der Community, Leute, die so sich das auf die Fahne geschrieben, was sie doch für große Fans sind, auf einmal kommen und so wollen uns so ein bisschen ans Bein pissen, wo ich mir denke so, sag mal, was tickst du noch ganz richtig, Alter? So, was ist das hier für eine Scheiße, was ist das für ein kindisches Verhalten? So, und darauf habe ich, das ist das, was man sich halt abgewöhnen muss, sondern dass man einfach auch, wenn Dinge zu Ende sind, genauso wie mit einer Beziehung, wenn ich ein Jahr eine Tussi gefickt habe, so, war einfach so, weil es meine Freundin war und irgendwann sagen wir so, okay, wir sind nicht mehr zusammen, dann kann ich mich ja auch nicht umdrehen und sag so, du hässliche Fotze, so, wenn sie mir nichts getan hat, wenn wir einfach zwei verschiedene Meinungen haben. Und so ist es mit Freundschaften und so ist es aber auch mit allem, was ich als Konsument konsumiere, egal ob es Serien sind so, ob es Filme sind, ob es Franchises, scheißegal. Ich finde, am Ende des Tages muss man einfach ein bisschen auf sowas reflektierter zurückschauen und sagen so, okay, unsere Zeit ist hier vorbei, fertig. Wenn sich der Künstler nicht ändert, wenn sich jetzt Savas hinstellen würde, würde er sagen so, also irgendwelche rassistische Scheiße oder sowas, dann ist es natürlich was anderes. Aber so ist es einfach nur so, ja, wir sind nicht mehr einer Meinung, ich finde deine Musik nicht mehr so cool wie früher, aber hey, waren 5 Jahre, geil, danke, tschüss. So, damit ist die Sache durch, weißt du?
Also ich finde halt auch so, dieses kurzpimmliche Verhalten von irgendwelchen Affen, die dann halt, ich sag mal ganz ehrlich, selbst kein interessantes Projekt haben und dann einer anderen Sache so viel Bedeutung schenken. Also das ist ja auch mal, das muss man vielleicht auch mal sagen, ich schenke gar keiner Sache so viel Bedeutung. Ich habe auch einfach nicht dieses Idol. Also ich habe 2-3 Leute, auf die schaue ich wirklich, das sind so Vorbilder für mich, so, also die habe ich. Ich habe 2-3 Vorbilder, würde ich sagen. Das sind alles Leute, die ich einfach sehr witzig finde zum Teil. Und einfach.
Lass mich raten, Eric Warheim.
Ach, Punkt für dich, ja.
Irgendein Koch.
Also René Redzepi ist schon eins meiner Vorbilder.
Wie heißt der René Redzepi?
René Redzepi.
Heißt der wirklich so?
Ja, der ist so.
Der heißt mit Nachnamen, ist Koch oder heißt mit Nachnamen Rezepi?
Ja.
Okay.
Der ist geil, der ist wirklich geil, das ja. Klingt gut. Also 2 habe ich noch.
Okay, 2 hast du noch. Hm. Ich?
Das wollte ich gerade sagen. Hundertprozentig sagst du das jetzt. Ey, ich wollte gerade sagen, ich weiß, was du jetzt sagen wirst und ich schreibe es irgendwo auf und dann halte ich es in die Kamera. Wir haben aber gar keine Kamera an. Ich wusste, dass es kommt. Nee, Max, du bist leider keins meiner Vorbilder.
Das ist schade, das ist sehr schade.
Aber auch du machst tolle Arbeit.
Ja, sag mal die anderen beiden.
Die anderen beiden sind Bo Burnham, weil ich den einfach unfassbar witzig finde und weil ich seine Rotzlöffelig, ich finde, er ist genau alles, was Oliver Pocher damals in seiner Rotzlöfflichkeit, der hatte manchmal gute Momente in seiner Rotzlöfflichkeit, zum Beispiel Oliver Pocher geht über die Millionärsmesse und so, das waren ja so legendäre Videos, dann wurde Oli Pocher, leider, er hatte so, ich glaube, Oli Pocher hatte ein Jahr, da hat er gut gearbeitet, wirklich gute Sachen gemacht und danach wurde er leider sehr schnell echt egal.
Ich hatte auch einen legendären Olli Pocher-Moment. Olli Pocher als Vorprogramm von Fips Asmussen. Das war wirklich, wirklich, wirklich witzig. Das, so scheiße, wie ich Pocher heute finde, der hat mich im Übrigen auf Twitter blockiert, warum auch immer.
Ja.
Ich glaube, ich habe ihn als Hurensohn beschimpft. Vielleicht, wo wir wieder beim Thema sind. Warum Menschen beschimpfen? Ich glaube, ich habe Olli Pocher beschimpft. Ich habe auch mal Sami Slimani gedroht, dass ich ihn absteche. Da hat mich auch blockiert. Aber das war, da bin ich auch noch leichtsinniger durchs Internet gegangen vor 7-8 Jahren.
Okay. Und,
keine Ahnung.
Ich stehe dich
bei ab. Bei mir ist halt immer so, bei mir ist halt manchmal, also manchmal dieses so, du, also ich finde ja Hurensohn einfach ein sehr witziges Wort. Aber das ist ein anderes Thema. Und lass mich raten, viertes Idol, SS Ansari?
Nicht SS Ansari, nee, das ist falsch, aber ich glaube, das ist unser gemeinsames Idol, das ist Donald Glover, weil ich einfach finde, dass der Typ so multitalentiert ist, dass es mir wirklich, also da, dass ich mich einfach nur von dem in jeglicher Stellung ficken lassen will, damit ich irgendwas davon abbekomme. Der ist, also wirklich, der ist einfach nur krass. Ey, ich muss es wirklich sagen, dass er alle seine Elemente, die er ja kann, die er beherrscht, die letzten Jahre einfach perfektioniert hat. Sei es das Musikalische, sei es, wenn du die Atlanta anschaust, so wie krass das auch abgefeiert wird. Und ich meine, da muss man wirklich mal sagen, dass wir den ja schon vor Jahren gefeiert haben und dann auch schon auf ein Konzert gegangen sind von ihm. Und damals war die Mucke schon geil.
Alter,
und,
2014.
Das ist echt schon lange her. Und ich glaube, er wird langsam, er löst gerade so Kanye ab von diesem Status, den er vor ein paar Jahren hatte, als dieses Genie. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der auch mal bald einen Oscar gewinnt und keine Ahnung was. Also ich glaube, der baut sich da gerade was Unfassbares auf. Für mich ist der krasseste, wenn es so um amerikanische Prominente geht. So, wenn ich mir einen aussuchen könnte, mit dem ich mal einen Abend lang rumhängen, ich glaube, ich würde auch gerne mal mit Obama rumhängen, keine Frage, aber ich mit ihm würde ich gerne rumhängen, weil ich glaube, er vereint halt alles. So, er ist unfassbar, er ist sehr witzig, er hat ein gutes Auge für Bilder, so, das siehst du an seinen Videos, das siehst du an der Serie. Er schreibt ja auch wirklich sein Stand-up Weirdo, ist ja auch einfach funny. So, es ist jetzt nicht scheiße, es ist richtig gut. Seine Mucke, die er macht, ist geil. Und der Typ hat einfach so viel Stil und ich finde ihn richtig krass. Also deswegen muss ich sagen, das sind meine Vorbilder. Und ich hatte ganz lange keine Vorbilder. Und mittlerweile habe ich wieder so ein paar und das finde ich gut. Das macht mir, das macht einen auch ein bisschen so demütig, aber es gibt einem auch Ziele. So, die mag ich gerne. Nee, noch eine Sache zu dem Mobbing-Thema wollte ich ganz kurz sagen. Mhm. Ich war mal abends auf so einem Bierfest, ne, weil irgendwie so Arbeitskollegen gesagt haben, komm, wir gehen da noch ein Bier trinken. Und ich war so, ja gut, gehen wir da halt hin. Dann kommt so ein Typ, so ein Bekannter von einem Arbeitskollegen, den ich eh so ein bisschen zwielichtig fand. Der kam einfach in die Gruppe rein und ich wollte mich ihm vorstellen, weil ich ein höflicher Mensch bin. Und man muss aber auch sagen, dass Aschaffenburg ist eine sehr kleine Stadt und ich habe früher ja hier auch so ein bisschen Rap-Mucke gemacht und das passt natürlich vielen nicht so. Viele denken sich dann halt, boah, ey, was ein Wichser, so, was ein Spast, ey, das ist dieser Rapper, dieser Mongo. So, und dann haben viele natürlich so eine vorgefertigte Meinung von mir. Und mittlerweile glaube ich nicht mehr durch diese ganze Podcast-Nummer und dass Leute jetzt auch checken, er nimmt sich nicht selbst so ernst, so, und er kann ja auch mal über sich selbst lachen, das Ganze wieder so ein bisschen an Ding verloren, aber ich wollte mich ihm vorstellen und dann gibt er mir die Hand einfach nicht so und ich sag so, naja, okay, dann halt nicht. Und dann gehe ich halt weg so und entferne mich von der Gruppe, weil ich mir dachte, was ein Spast einfach. Aber ich habe einfach nur gesagt, ja, halt nicht. Und gehe halt so weg und dann sagt er so, was willst du? Hat er dann so von hinten so angefangen und ich drehe mich nur so um, gucke ihn an. Also ich meine, den hätte ich wirklich ohne Probleme in Grund und Boden gerammt mit einem Schlag. Aber ich schlage mich ja nicht, so, oder? Und dann meint er so, ey, du bist fett und hässlich und deswegen bist du Koch geworden. Das hat er zu mir gesagt. Und das hat mich wirklich getroffen, ne? Also nicht im Sinne von,
was, alter Hurensohn, Alter.
Weil ich mir dachte, ja, damit hat er einen Schwarze getroffen. Nee, überhaupt nicht. Sondern ich dachte mir so, boah, ich finde es so krass, dass es Leute gibt, die wirklich so anscheinend denken über Leute, weil ich denke so, glaube ich, über keinen Menschen, also so abfällig. Und ich find's krass, dass er diese Frechheit besitzt, sowas auch noch laut zu sagen. Aber wie reagierst du in so einem Moment? Also ich meine, das ist halt dann, da brauchst du dann echt, glaube ich, sehr viel Selbstbewusstsein. Mhm. Und das hatte ich damals nicht so. Mhm. Und ich habe mir das angehört und es hat mich wirklich verletzt so und ich dachte mir so, ich finde es so scheiße, wie du mich gerade was du hier gerade machst. Mhm. Ich habe dich noch nie gesehen und du bist so zu mir und dann bin ich halt einfach weggegangen so und also ich meine, das ist halt was willst du machen, so soll ich ihm eine knallen? Also ich meine, er sah halt übrigens, also damit ihr euch den vorstellen könnt, er sah halt so ein bisschen so aus wie so wirklich so der Schnöselsohn und mit solchen Leuten habe ich halt einfach überhaupt nichts zu tun, so ich kenne keine so schnöseligen Kinder, hatte ich einfach noch nie in meinem Freundeskreis. Deswegen wusste ich auch gar nicht, wie ich mit dem umgehen soll, weil ich meine, dem knallst du einen, der zeigt dich an, so, der nimmt dir noch deine letzten Kohlen weg, so, das ist halt irgendwie, da kannst du nichts machen, also bin ich einfach nur weggegangen und das hat mich wirklich verletzt, nachhaltig, wenn ich diesen Typen, ich habe bis heute eine wahnsinnige Aggression diesem Typen gegenüber, ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen, aber es ist auch besser so, dass wir uns nicht mehr beim Weg gelaufen sind, glaube ich. Aber es sind halt so Sachen, wo ich mir denke, so wow, das ist grenzüberschreitend. Ich habe auch mal im Podcast was erzählt über irgendwie so Mädels, die ich kenne, die irgendwie so ein Work and Travel gemacht haben und so, und habe mich da so ein bisschen drüber lustig gemacht im Prosecco-Laune. Das hat die zum Beispiel auch total verletzt, so. Und da musst du dann, also sorry, ja, dann, also ich meine, das war aber unbewusst, ich wollte eigentlich eher so ein bisschen geckig darüber reden, Work and Travel und so, bla bla bla. Da habe ich mich natürlich dann auch entschuldigt, 2 Monate zu spät, aber ich habe es gemacht. Aber es ist halt irgendwie so, ich denke mir so, wie kannst du danach noch mit dir im Reinen sein, nachdem du sowas zu jemandem gesagt hast, der dir nichts getan hat, finde ich echt krass. Und so geht's mir auch mit deinem Typen da, mit Enrico. Und ich meine, du hattest schon mal, darüber wirst du jetzt wahrscheinlich nicht reden wollen, so, du hattest einmal auch so eine Mobbing-Aktion dir gegenüber, die war so akribisch vorbereitet und so heftig ausgearbeitet, da habe ich wirklich nicht mal ans Gute im Menschen geglaubt. Und
ich glaube, das gehört leider dazu. Und das gehört auch dazu, wenn man das macht, was wir machen, weil das hat auch, das war auch wieder gestern Abend Teil des Gesprächs, dass man sich halt, also die Leute wissen einfach viel zu viel. So, die Leute wissen zu viel. Auch inzwischen wissen die Leute auch zu viel über dich. Du hast 3 Podcasts, du hast über 100 Folgen im Internet online von dir, du hast auch sehr, sehr viel breitgetreten und du hast, wie ich, auch kein Blatt vor den Mund genommen, um Dinge zu erzählen. Auch nicht immer sympathische Dinge, die man im Leben gemacht hat und so, ne? Also wir haben da beide irgendwie, wir haben einmal in unser Leben in selbstgesprochener Form im Internet veröffentlicht und damit auch wahnsinnig viel Schwächen. Und es gibt Leute, die sind Fans von dir und dann ist das, was ich eben schon gesagt habe, und die sind irgendwann keine Fans mehr von dir, und da ist vielleicht sogar irgendwo eine Aktion gewesen, die dich triggert als Hörer und wo du dich dann vielleicht nicht ernst genommen fühlst. Und jetzt ist es ja auch auf der anderen Seite so, es gab auch immer in meinem Leben Leute, die fand ich an unseren Hörern, da gab es auch immer mal 2, 3 Leute dabei, die fand ich nicht cool. So, also das haben die auch von mir zu spüren gekriegt, wenn die sich irgendwie die ganze Zeit so vorlaut, großmeilig verhalten und auch immer so auf diesem so tun, als wären wir befreundet, weil ja, die Leute hören uns zu und sie kennen uns, aber ich kenne halt die Leute nicht, und wenn sie dann zu dir kommen und direkt meinen, sie müssen mit so einem Ton ins Gespräch einsteigen, ist immer so, dann ist es für mich schon mal schwierig, dann bin ich so, komm, fahr mal ein bisschen runter, so, du weißt nicht, ich kenne dich nicht, so, ich weiß nicht, wie du es gerade meinst, ne, immer Piano hier. Und da gab es dann halt eine Person, die hat das halt überhaupt nicht verkraftet, vor längerer Zeit schon, das ist auch schon ein paar Jährchen wieder her. Und die hat sich dann da von einem Fantum in einen Hass reingesteigert, dass es halt echt irgendwie, dass es krankhaft war. Dass es meiner Meinung nach kurz vom Stalken war. Und es ging auf eine ganz krasse Ebene. Und der hat sich dann halt irgendwann in einem großen Projekt, was er sich selber da irgendwie auf die Kappe geschrieben hat, richtig verausgabt. Du hast aber an diesem Ding gespürt, an jeder Ecke und jedem Detail, der war halt Hardcore-Fan. Und am Ende des Tages ist es halt immer so, muss ich mich nicht fragen, was ich falsch gemacht habe, sondern er sollte sich fragen, also im Endeffekt ist es ja einfach nur so, steht da ganz groß über dem Ganzen, ich bin ein frustrierter Fan, der nicht mehr das verspürt oder nicht das zurückkriegt, was er sich erhofft. Und deswegen teile ich jetzt so aus. Ja. Und das haben wir ja gerade in einer ganz kleinen Form, ist es ja auch gerade so, wo ich das wieder wo gespürt habe, wo ich gesagt habe, so pass mal auf, das machst du nicht. So, das machst du einfach nicht. Weil wenn du das machst, passiert kein zweites Mal. Und schon gar nicht bei dir. Und deswegen, ich finde das sehr, sehr ätzend und sehr, sehr kleineierig. Und wenn meine Leute meinen, sie müssen das halt so machen, dann machen sie das so. Aber klar war das damals nicht schön, aber was ist am Ende des Tages passiert? So, weißt du, nix. Und deswegen ist es auch egal. Aber es ist, warte mal kurz, hier klingelt's.
Ja.
Red mal kurz.
Ja, ich rede trotzdem weiter, habe ich mir gerade auch gedacht. Ja, ist natürlich eine diebe Folge heute, ne? Hätte ich gar nicht gedacht. Ich bin jetzt irgendwie kurz noch am Aufstehen. Es sind auch viele witzige Sachen passiert. Wir wollen ja heute eigentlich ein bisschen reden über unsere Filmgeheimtipps. Jetzt reden wir die ganze Zeit über irgendwie Mobbing und so. Ich weiß gar nicht, wie sich das eigentlich entwickelt hat und warum das da so hingekommen ist. Ich glaube, man, manchmal brennen einem Sachen auch einfach auf der Seele. Aber wir haben natürlich nicht nur Scheißfans, überhaupt nicht eigentlich. Wir haben wirklich so, ich glaube, bin 2 begegnet bisher. Wir haben sehr viele coole Hörer und ich muss mich auch mal wieder bedanken dafür, dass ihr uns so geil auf Patreon unterstützt. Jetzt kann ich auch gleich nochmal ein bisschen die Gelegenheit nutzen, Werbung machen. Max hat ja gerade schon gesagt, am Autotelefon, da quatscht er irgendwie eine Stunde lang mit Leuten. Ich habe es mir noch gar nicht angehört, ich bin ehrlich. Aber es soll sehr, sehr gut sein. Und dann natürlich noch hier am was haben wir noch hier, Autokennzeichen XY, auch immer diese ganzen Auto-Witze, die wir sauber aufhören irgendwie in den ganzen Namen. Ja, aber da ist natürlich auch sehr, sehr viel wieder passiert. Und ich würde aber sagen, dass wir jetzt mal so langsam, hi Max,
hallo,
dass wir jetzt mal so langsam mit dem Thema anfangen, weil ich glaube, du musst los. Ich will dir jetzt nicht den ganzen Morgen stehlen, nur wegen dieser ganzen Mobbing-Kiste. Aber fand ich schön, dass wir mal drüber gequatscht haben. Es war halt irgendwie so ein akutes Thema gerade bei dir und dann habe ich das mal wieder zum Anlass genommen, kurz über Mobbing zu reden. Wir sind natürlich alle keine perfekten Menschen und wir haben in unserem Leben auch schon Leute gemobbt. Die schlimmste Geschichte.
Wir werden auch Leute immer wieder mobben.
Also ja, ey, die schlimmste Geschichte wirklich, die muss ich jetzt kurz erzählen, weil, also das war wirklich grausam. Wir hatten ein Mädchen in der Klasse, die war immer mal wieder Mobbingopfer. Ich habe nicht mitgemobbt, so. Ich war auch einfach damals froh, dass ich nicht mehr das Mobbingopfer war. Muss man auch mal ganz ehrlich sagen, jeder, der selbst mal gemobbt wurde, der weiß, wie das ist, wenn dann auf einmal das Brennglas auf jemand anderem ist, dass man ganz froh ist darüber und dann auch nicht wirklich der Person hilft, sondern sich denkt, das musst du jetzt auch mal aushalten, das halte ich die ganze Zeit aus und solange sie auf dir sind, so gehen sie nicht auf mich. Und da hatten wir ein Mädchen und die wurde halt so wirklich von 2-3 Wichsern so immer wieder gemobbt und bla bla und dann waren eben Ferien, die großen Ferien kamen dann und dann saß ich eines Tages im Bus und dann kommt genau eine dieser Mobberinnen, setzt sich so hinter mich so und dann meint die so im Bus zu mir, sag mal, warum warst du eigentlich gestern nicht auf der Beerdigung? Ich muss auch sagen, dass das nicht mehr die Phase war, wo ich krass gemobbt wurde. Ich habe dann die Schule ja deswegen gewechselt, habe mir die Haare gefärbt, total heftig. Ich habe mir andere Klamotten gekauft und so, habe mich quasi verkleidet. Und da habe ich dann angefangen, auch so akzeptiert zu werden von Leuten, was ich total krass fand. Dann sagte sie, warum warst du eigentlich gestern nicht auf der Beerdigung? Und dann sag ich so, welche Beerdigung denn? Und dann sagt sie, ja, na, von unserer Klassenkollegin Jessica. Und dann sag ich so, was kriegst du für eine Scheiße, Alter? Und dann hat die halt einfach so erzählt, die wäre beerdigt worden, so. Und das Ding ist aber, das habe ich dann ihr natürlich nicht geglaubt, ich hab dann rausgefunden, dass das wirklich stimmt und nicht nur sie, sondern auch ihre Schwester, die sind nämlich in Urlaub gefahren zusammen und dann hatten die einen Autounfall und dann sind zwei von den Kids halt einfach gestorben so und das war natürlich krass, weil du die ganze Zeit das Gefühl hattest, ich habe ihr so Unrecht getan, weil ich hätte ihr ja vielleicht helfen können oder mal, ich meine, ich hatte ja auch kein Problem mit ihr, aber sie wurde halt von 2-3 Leuten einfach immer blöd abgefuckt und ich war einfach nur so, oh scheiße, ey, die tut mir leid, aber was, in der Situation konnte ich ihr nicht helfen, hatte ich das Gefühl. Und im Nachhinein habe ich mir da so krass Vorwürfe gemacht, weil ich mir dachte, naja, aber klar hätte sie ihr helfen können. Natürlich kannst du jemandem helfen, so. Ja, gerade wenn du eine starke Persönlichkeit bist, so, stell dich doch zu ihr, so, und sagst, jetzt ist auch mal ein gut Kollege. Und dann verstehen sie. Und es gibt immer noch Leute, auch heute, die immer so Sprüche bringen, so, der Dicke und so, sonst irgendwas. Ist nicht cool. Also ich meine, da ist keinem mit geholfen. So. Ich frage mich auch immer, warum das Leute sagen, als wollten sie andere Leute drauf aufmerksam machen. Ich glaube, wir sind so Typen, Max, einfach dadurch, dass wir interessante Typen und deswegen Leute manchmal kommen und sagen so, ja, der ist ja dick oder so in dem Sinne, einfach nur, um andere Leute daran zu erinnern, so nach dem Motto, ja, aber vergesst nicht, auch er hat Schwächen. Ich weiß nicht, was das soll, aber wenn es dann manchen Leuten besser geht, soll es so sein. Naja gut, aber jetzt würde ich sagen, genug von dem Thema Mobbing, sonst, wie gesagt, kommst
ganz,
du nicht
mehr zu. Ganz düsterer Einstieg ins Auto.
Ja, habe ich auch gerade.
Der düsterste Einstieg ever.
Habe ich gerade eben auch gesagt, ist ein ganz anderer Einstieg mal, aber so sind wir halt. Ne? Bei uns weiß man nie, was man bekommt.
Das ist einfach eine Wundertüte der Dunkelheit gerade, unfassbar.
Genau, wie Forrest Gump gesagt hat, ist eine Wundertüte der Dunkelheit.
Das Leben ist wie eine Dunkeltüte der Wundertüte, man weiß nie, was man bekommt.
Gutes, genau.
Großes Filmzitat.
So sieht's aus. Ja, wir haben so ein bisschen, wir haben uns diese Woche gesagt, wir machen mal eine Folge, also ich sag, wie es ist, wir hatten einfach beide keine Zeit zur Vorbereitung groß, du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, du hast dann auch ein Thema vorgeschlagen, da habe ich gesagt, Max, bitte lass uns das verschieben, anders, so können wir nicht ein Thema machen, was sich leichter vorbereiten lässt und am leichtesten vorbereiten lassen sich irgendwelche Listen. Trotz alledem fand ich es interessant, ich habe mich gestern Abend nochmal hingesetzt, 2 Stunden und nochmal so durchgeguckt durch irgendwelche Listen, was sind so Filmgeheimtipps, die man kennt. Das Problem ist, ich habe jetzt einfach auch nicht mehr so, ich kenne den Titel, ich weiß, dass ich die Filme 6-mal gesehen habe, ich bin aber leider sehr, sehr dumm und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, dass ich mich nach einer gewissen Zeit einfach nicht mehr an die Handlung erinnern kann. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber es ist einfach so. Meine Freundin hat es ähnlich. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, denen es ähnlich geht, die sagen, ich weiß, das war ein geiler Film. Ich weiß auch noch grob die Stimmung des Films, aber ich weiß wirklich nicht mehr, um was es im Detail ging. Und also auch in so, nicht nur im Detail, also ich weiß einfach nicht mehr so richtig, um was es ging. Also wenn du mir zum Beispiel sagst, weiß ich jetzt auch nicht. Also egal, aber da fällt mir jetzt gerade wieder ein Film ein, den ich jetzt gerade fast gesagt hätte, aber den schreibe ich noch hier auf. Es gibt natürlich viele Filmgeheimtipps, wie ich gehe jetzt zum Beispiel nicht nur auf die Filme ein, die keiner kennt. Das wäre mir zu, also zu hipstermäßig so. Hey, also hör zu, den Film, das war der erste Film von Wes Anderson, so bla bla bla. Sondern ich mache, ich würde sagen, jeder sagt einfach so, wir kennen viele Leute, mit vielen Leuten haben wir schon über Filme gequatscht und man kennt es, man kriegt Besuch oder so und dann heißt, wollen wir einen Film gucken? Ja. Und man sagt, kennst du den? Nee, noch nie gehört. Und wenn ich das 3-4 Mal beim Film gehört habe, hey, nee, noch nie gehört, dann habe ich das Gefühl, anscheinend kennt den nicht jeder. Und ich sag mal, Major-Filme sind für mich Star Wars, Transformers, Stirb langsam, solche Sachen sind für mich Major-Filme. Es gibt natürlich dann immer noch so Filme, die sind eigentlich auch Major und jeder kennt sie, wie zum Beispiel Reservoir Dogs. Aber ich glaube zum Beispiel trotzdem, dass das ein Geheimtipp ist. Also ich glaube nicht, dass wahnsinnig viele Leute Reservoir Dogs schon gesehen haben und auch verstehen, warum das, glaube ich, ein cooler Film ist. Ich finde den Film sehr cool. Ich habe ihn jetzt, glaube ich, in der Liste nicht drin. Das war ganz lange einer meiner Geheimtipps. Und wenn ich jemanden kennengelernt habe, haben wir immer zusammen Reservoir Dogs geschaut, weil ich immer gesagt habe, der Film ist total geil. Mhm. Dann ist das Thema auch irgendwann auch mal beendet. Weil auch diese ganze geilen Dialoge, die hast du irgendwann 30 Mal gehört. Und nicht so bei unserem Dialog. Den kann man sich immer wieder anhören, weil er immer wieder aufs Neue sehr schön ist. Hast du dir eigentlich auch eine Liste gemacht?
Nein. Ich habe so tatsächlich so ein bisschen so Probleme gehabt mit dem Thema. Das habe ich aber erst später gemerkt. Weil die große Frage, die ich mir dann gestellt habe, was sind eigentlich Geheimtipps? Also wo fängt der Geheimtipp an und wo hört er auf?
Also König der Löwen zum Beispiel wäre kein Geheimtipp.
Also gut, das habe ich den von meiner Liste streichen.
Ich finde
Pulp Fiction ist auch keiner mehr, ne?
Nee, Pulp Fiction auch nicht, aber ich finde Superbad zum Beispiel wäre fast schon wieder einer.
Nee, ach komm, Superbad ist jetzt mal bei Spaß beiseite. Superbad ist schon commercial.
Ja, okay, also Superbad ist kein Geheimtipp, alles klar. Weißt du, was zum Beispiel ein Geheimtipp ist? Ich sag dir, soll ich hier meine Nummer 10 sagen, den ich eigentlich nicht auf Nummer 10 setzen wollte, sondern auf Nummer 1 oder 2 oder 3. Aber ich setze ihn jetzt einfach auf Nummer 10, weil mir einfach die Reihenfolge scheißegal ist. Ja. Und dann sag ich jetzt meine Nummer 10 und dann wirst du sagen, ja stimmt, das ist ein Geheimtipp. Okay? Mhm. Und ich weiß auch, dass das ein Geheimtipp von dir ist und Max, wahrscheinlich hast du nicht in deiner Liste, weil du hast keine Liste, aber hättest du eine Liste, dann wäre er definitiv drin. Und zwar ist es der Film Kein Pardon.
Ja.
Auf jeden Fall.
Kein Pardon. Definitiv.
Kein Pardon ist einer der witzigsten deutschen Filme aller Zeiten. Ist mit Harpe Kerkeling zu seiner besten Zeit. Harpe Kerkeling hat seine beste Zeit relativ früh gehabt. Er war sehr, sehr jung. Danach hat er auch noch ein paar Sachen gemacht, diese ganze Horst-Schlemmer-Geschichte. So, das kam ja alles erst später. Mittlerweile macht er gar nichts mehr. Ist gefühlt aber erst 60 oder so. Also der hat wirklich sehr früh sein Lebenswerk einzementiert. Ich weiß gar nicht, wer den entdeckt hat, aber der kam auf einmal. Otto hat ihn entdeckt. Stimmt, Otto hat ihn entdeckt. Und dann kam Harpe Kerkeling um die Ecke und alle liebten den kleinen Burschen. Und Kein Pardon ist wirklich mit wie heißt er, Heinz Wäscher? Wie heißt er im echten Leben? Ich weiß gar nicht mehr.
Heinz Schenk.
Ja, Heinz Schenk ist gestorben vor 3-4 Jahren. Da war ich sehr traurig und hab mir den Film nochmal angeschaut.
Völlig überhypter Hessen-Mensch, finde ich.
Ich finde den ganzen Film einfach unfassbar groß. Ich finde ihn halt wegen der Rolle geil.
Bitte werfen Sie eine Münze ein.
Ich finde wegen dieser Rolle geil. Und das ist halt einer dieser absolut, dieser Filme, die legst du ein. Und ich finde also von vorne bis hinten einfach nur stark. Und es gibt diese eine großartige Szene, die diesen ganzen Film, es geht so ein bisschen um den Jungen vom Dorf. Er gewinnt bei so einer, also er kommt dann irgendwie in die Gunst, dass er im Fernsehen auftreten darf mit seinem großen Idol. Irgendwann löst er sein großes Idol ab und auf einmal werden sie zu Rivalen. Und das Ganze wird halt so schön erzählt und auch dieser Heinz Wäscher, wie er da so der alte Daddy ist am Set und so irgendwie die jungen Mädels bekrabbelt so und dann auch so geile Sätze sagt wie ich war nur einmal krank. Ich bin nur einmal zu spät gekommen, da war ich krank. Oder dann auch irgendwie, dann stehen sie sich gegenüber im Flur und da kommt dieser Moment, wo der junge Wilde, also der junge neue Star-Moderator auf den alten, abgehalfterten Routine trifft so und dann laufen sie so ewig aufeinander zu in diesem engen Gang und sie wissen, sie kommen nicht aneinander vorbei, ohne dass irgendwas passiert und dann kommt die ganze, dann hört man die ganze Zeit, wie sie nachdenken, laut nachdenken und so, ja, soll ich zunicken einfach nur, soll ich ihm einfach die Hand geben und so und der andere denkt gleich, was soll ich jetzt machen, soll ich mit, es ist so geil, wie die sich ab und dann laufen sie aneinander vorbei, das ist einfach so awkward, einfach so, Ey, da bin ich wirklich, da sterbe ich. Also, Kein Pardon mit Harper Kerkelin ist eines der besten deutschen Komödien. Es ist auch einfach Wahnsinn zu sehen, was dann einfach auch nicht mehr viel nachkam, irgendwie so, was deutsche Komödien angeht. Es gab dann ganz kurz diese Bully Herbig-Zeit, wo er so Sachen gemacht hat wie der Schuh des Manitou. Das kann man finden, wie man will. Ich fand es damals wahnsinnig witzig, war aber sehr jung. Heute, glaube ich, fände ich es einfach nur grausam. Deswegen gucke ich mir das auch nicht mehr an. Auch dieses Traumschiff Surprise, also dieses, Gott im Himmel, Alter, never ever würde ich mir das angucken. Da war es dann auch einfach vorbei. Auch ein Til Schweiger-Film übrigens, wo er auch mitspielt. Aber meiner Meinung nach, Kein Pardon ist bei mir auf der 10 und wahrscheinlich eigentlich auch ein bisschen weiter vorne. Aber es ist halt einer der Filme, die nicht so viele Leute kennen. Und die, die sie kennen, das sind die Real Ones, glaube ich.
Das stimmt, ja.
Den hast du mir gezeigt, Alter. Das muss man aber ganz kurz dazu sagen. Da saßen wir bei dir und du hast gesagt, wir gucken jetzt Kein Pardon. Und dann hast du mir den gezeigt. Du hast mich übrigens auch auf Will Ferrell gebracht. Du hast mir
damals
den, du hast mir Schräger als Fiktion gezeigt. Damit konnte ich nicht viel anfangen.
Hast du den aber inzwischen eigentlich mal, ich weiß, dass das damals vielleicht der falsche Einstieg war, obwohl ich immer noch finde, dass es ein sehr, sehr schöner Film ist. Hast du den eigentlich irgendwann nochmal im Will Ferrell-Hype dann nachgeholt und nochmal geguckt?
Ich glaube, beim zweiten Mal
wirkt der besser.
Ja, der wirkt dann besser. Man muss auch sagen, dass ich einfach, also Leute, ich war wirklich todmüde. Und es war diese Zeit, wo ich viel bei dir war, weil ich auch einfach nichts gemacht habe. Da hatte ich noch keinen Podcast, da hatte ich noch Zeit. Da habe ich dann immer bei dir rumgehangen und wir haben irgendwie irgendwas gemacht so. Und dann saß ich bei dir und dann war ich wirklich schon so, es ist 1 Uhr, ich glaube, ich fahre jetzt nach Hause. Ja, oder wir schauen jetzt noch Schräger als Fiktion. Und dann haben wir gesagt, ja, dann schauen wir halt Schräger als Fiktion. Ich war wirklich so, Mann, ich will heim, ich bin so müde. Und irgendwann bin ich dann, glaube ich, auch heimgefahren. Ich habe da gepennt, ich weiß gar nicht mehr. Also es war auf jeden Fall einfach zu spät dafür, aber auch ein geiler Film.
Ja. Gut, ich mach weiter.
Geil.
Ich mach's anders. Ich gehe auf einen Schauspieler ein und ein paar Sachen von dem. Und zwar Jermaine Clement oder Jermaine Clement, wie man auch immer es ausspricht. Sehr, sehr bekannt geworden mit Flight of the Conchords, einer meiner absoluten Lieblings-Comedy-Serien für immer. Über zwei erfolgreiche, erfolglose neuseeländische Musiker, die so einen ganz schlechten Manager haben, der auch noch gleichzeitig in so einem Versicherungsbüro arbeitet. Und das ist einfach so, das ist vom Vibe her die ganze Zeit wie Napoleon Dynamite. Und der Typ, den kennen wir, der hat dann später bei Man in Black mitgespielt, der hat ganz, ganz viele Filme gemacht. Und um den herum, den fand ich immer wahnsinnig krass, weil das einfach, das ist so ein ganz krasser, der hat ein ganz krasses Gesicht, der hat eine ganz krasse Fratze so. Und mit dem ist einfach danach noch sehr viel Gutes passiert. Er hat einen sehr, sehr schönen Film. Das ist auch so eine verkappte Liebeskomödie. Eagle vs. Shark. Der ganz, ganz abstrus ist. Der sich so sehr ähnlich trocken erzählt wie Napoleon Dynamite auch. So einen ganz, ganz komischen. Also das ist auf jeden Fall ein Geheimtipp. Den kann man auf jeden Fall dazu zählen, weil das auf jeden Fall ein krasser, krass seltsamer, verschrobener Film ist, der sich ganz trocken guckt. Und ich glaube, da haben auch viele Leute mit dem Humor, haben halt viele Leute so ihre Probleme. Ich komme auch gleich nochmal auf Napoleon Dynamite von einem späteren Platz oder generell auf Jared Hess, der Napoleon Dynamite und Nacho Libre und Gentleman Broncos gemacht hat. Aber Jermaine Clement finde ich einfach überkrass, weil der hat so viele dumme Rollen gespielt und anderer großer Film von ihm, den auch sehr viele in unserer Community mögen, ist What We Do in the Shadows, beziehungsweise Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Hast du den mal gesehen?
Ich glaube, ich habe den gesehen, ja. Ich glaube, warte mal, ich muss mal ganz kurz
googeln. Das ist diese Mockumentary über diese Vampir-Figur.
Nein, aber den hast du mir so empfohlen und auch Flight of the Conchords hast du mir so empfohlen. Ich habe es immer noch nicht geschaut. Ich bin da ein bisschen, fühle ich mich gerade ein bisschen blöd, weil ich auch manchmal da liege und nicht weiß, was ich schauen soll.
Das Problem ist leider bei den genannten Sachen. Also ich glaube, Fünf-Zimmer-Küche findet man. Also es gab es eine lange Zeit auf Netflix und Amazon Prime, auf jeden Fall, auf beiden Plattformen. Kann auch sein, dass es immer noch so ist, den sollte man gesehen haben. Der ist sehr, sehr witzig, weil er einfach, da spielt auch der Manager mit aus Flight of the Conchords. Dazu sollte auch irgendwann eigentlich ein Spin-off kommen mit der Werwolf-Gang, die da kurz auftaucht. Das ist so sinnlos alles. Das ist so blöd. Ich fand den beim ersten Mal, eine Freundin von mir damals gesagt, das ist der witzigste Film, den sie je gesehen hat. Dann habe ich den geguckt. Das war nicht der witzigste Film, den ich je gesehen hatte. Das kennen wir ja. Ja. So dieses falsche Erwartungen, weil zu hoch ausgepackt. Und Ich habe den aber jetzt inzwischen schon so 3-4 Mal gesehen oder vielleicht auch schon 5 Mal, weil ich den immer mal wieder anmache und immer wieder gucke so nebenbei. Und ich finde, der wird mit jedem Mal noch witziger. Der ist wirklich gut. Das ist ein sehr, sehr, sehr lustiger Film, den ich euch sehr empfehlen kann. Das ist einfach eine Mockumentary über eine Vampir-WG und was da alles passiert, das ist einfach nur Irrsinn. So. Da ist also ein Typ dabei, der so alt ist, so Nosferatu-mäßig, der so ganz gruselig aussieht, der aber so ganz dumm stirbt relativ schnell. Und da passiert einfach sehr viel Quatsch. Und der ganze Umgang mit diesem Vampir-Thema und Alltag und dann auch so Verschrobenheiten und zwischendrin aber auch tolle Bilder irgendwie. Also er hat dann, also, wenn sie manchmal so Türen aufmachen, dahinter passieren so abstruse Dinge irgendwie. Und die Geschichte auch von allen. Der ist, den kann ich sehr empfehlen. Das ist eine sehr gute, eigensinnige Komödie. Genau, und dann hat er auch noch Gentleman Broncos gemacht. Da hat er auch mitgespielt. Das ist einer von den Jared Hess-Filmen. Aber auf Nacho Libre und Napoleon Dynamite komme ich gleich noch mal. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, Jermaine mit vor allem 5 Zimmerküche, Sarg, Eagle vs. Shark und Flight of the Conchords. Pflicht, Leute.
Ja, also das klingt echt geil, das muss ich mir nochmal reinfahren. Da habe ich, glaube ich, so ein bisschen, das habe ich so ein bisschen verpennt, habe ich das Gefühl. Das hast du mich 2-3 Mal drauf hingewiesen und ich habe es irgendwie verrafft. Naja.
Ist ja auch gerade, dass der in Dings mitspielt in dieser neuen Serie Legion. Und die, da war ich immer so ein bisschen so, habe ich so mittelmäßig Bock drauf gehabt. Jetzt sehe ich, dass er da mitspielt und bin so, fuck, die habe ich im Regal stehen, die ziehe ich mir sofort rein. Okay.
Gut. Der nächste Film bei mir, den ich droppe, ist einer der Filme, ist einer der Filme, wo ich ganz lange dachte, allein wegen des Titels No Way schaue ich den. Ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass das ein riesen Geheimtipp ist, aber ich gucke diesen Film unfassbar gerne. Jetzt muss ich ganz kurz, ich würde gerne noch eine Liste aufhaben, weil mir gerade der eine Schauspieler nicht einfällt, denn ihr wisst ja, wie das ist immer super peinlich und dann heißt wieder, ja, der Christe kann sich keine Namen merken, aber der Film heißt Forgetting Sarah Marshall und
Geiler Film. Schlechter deutscher Titel leider.
Ja, Nie wieder Sex mit der Ex heißt der Film leider auf Deutsch. Ist mit Jason Siegel und vor allem Mila Kunis, die in diesem Film so unfassbar gut aussieht, dass ich mir allein für, man sieht auch seinen Schwanz, das ist auch so eine witzige Szene, wie man seinen Penis sieht.
Viel zu lang geht. Viel zu lang
sieht man seinen Schwanz. Jason Siegel, den man ja alle als Marshall aus How Met Your Mother kannte, der da echt wirklich eine tolle Rolle spielt. Er fährt mit seiner Freundin in die Flitterwochen, sie betrügt ihn dort mit einem Surflehrer und dann dümpelt es so vor sich hin, er kommt wieder nach Hause, sie ist so ein erfolgreiches, keine Ahnung, was sie eigentlich macht, ich habe es schon wieder vergessen, ist mit einem anderen erfolgreichen Typen zusammen, hier mit Russell Brand. Und der auch in diesem Film wieder so dumm aussieht. Einfach, ich finde, der sieht heiß aus und gleichzeitig sehr dumm. Und das ist eine sehr seltene Gabe. Und naja, für Katy Perry hat's gereicht. Naja, auf jeden Fall, Jason Siegel macht dann irgendwie Urlaub auf Hawaii und dann lernt er eben diese Mila Kunis kennen. Und das ist eine super süße Geschichte, dann dieses Dracula-Musical, das er da aufführt und so. Ich liebe diesen Film er macht mir jedes Mal wieder gute Laune und ich mag's total gerne, Romcoms zu schauen. Das muss ich vielleicht auch nochmal sagen. Romcoms, ich liebe gute Romcoms. Das ist vielleicht ein guter Thriller, ein richtig guter Thriller, da habe ich auch noch einen hier drin in der Liste, den ihr wahrscheinlich kennt, das und eine gute Rom-Com, finde ich, sind unschlagbar. Das sind richtig geile Sachen. Ich muss gar nicht so lange darüber reden. Ich glaube, jeder, der den Film kennt, weiß, dafür gibt es einfach nicht viel zu quatschen. Guckt euch den Film an, der ist wirklich schön, der macht Spaß und der hat sogar ein paar tiefere Momente, so, ist einfach echt ein geiler Film, muss ich sagen. Der ist sehr ausgewogen, sehr schön, nicht zu lange, toller Film.
Geh ich mit, super gut. Habe ich auch sehr, sehr oft gesehen in meinem Leben. Warum auch immer. Aber den finde ich einfach sehr schön. In meiner Welt ist es schon lange kein Geheimtipp mehr. Ich habe immer noch trotzdem das Gefühl, dass die Welt das nicht jeder gesehen hat. Deswegen bin ich da sehr passioniert, da immer noch drüber zu reden, auch nach noch über 10 Jahren, ist Napoleon Dynamite, weil er mein Leben so krass beeinflusst hat und weil er so, ich glaube, die ganze Haltung, die ich mit später meine Musik gepackt habe und auch dann in dieses Podcast-Projekt, die kommt aus Napoleon Dynamite, aus diesem so, ja, okay, wir sind halt Hänger, aber wir finden es halt auch irgendwie ganz cool. Der Film ist für mich humormäßig auch eine Offenbarung gewesen, halt dieses ganze Trockene, dieses John Heder, diese Fresse, die der da performt, Alter, ja. Und wie der den runterspielt. Ich meine, er hat leider danach nicht mehr viel gemacht. Er hatte noch diesen sehr, sehr schönen Film Die Eisprinzen mit Will Ferrell zusammen, der fantastisch ist. Einer der, aus der glorreichen Zeit von Will Ferrell, einer der allerbesten, aus der auch dieses berühmte Zitat im in Paris Song von Kanye und Jay-Z war. Geiles Ding. Ist wahnsinnig krasser Film, auch mit einer ganz krassen Geschichte hinten dran, weil er sehr, sehr wenig Budget hatte. Viele Leute, die da mitspielen, hat man schon mal, sind eigentlich reale Leute aus der wahren Welt, zum Beispiel dieser komische, der irgendwas erklärt auf Englisch, was man nicht versteht. Man versteht es wirklich nicht. Er redet einfach so ein Kauderwelsch, dass es keinen Sinn macht und es ist wirklich einfach nur irgendwelche Wortfetzen sind, die man irgendwie zusammenbauen muss in seinem Kopf, wie ein sehr kompliziertes Puzzle. Und der Typ ist halt real. Also das ist halt nicht irgendwie eine geil gespielte Rolle, sondern der Typ ist einfach, der ist halt so. Das ist ein alter, verwirrter Mann, der steht so da und redet so ein bisschen. Und das ist halt ganz geil. Da finde ich, hat der Film, der nimmt da sehr, sehr viel her und erzählt auch diese ganze eigensinnige Nummer mit der, also diese Tanzszene auch, dann ist er auch zwischendrin so herzlich. Das ist für mich einer der allerbesten Komödien der Welt. So. Und ja. Ist auch bis heute irgendwie immer noch schwer auf Blu-ray zu bekommen und so. Und jetzt ist er aktuell auf Amazon Prime, aber dann nur mit deutscher Tonspur, wo man sagt, fuck, Alter. Generell Jared Hess, der Napoleon Dynamite gedreht hat, hat noch Nacho Libre gemacht mit Jack Black, so ein sehr, sehr dummer Film über so einen Wrestler, der auch nicht schlecht ist, und Gentleman Broncos, den ich auch sehr mag, sind auch alles Filme, wo ich zum Beispiel auch weiß, dass der Marek sie sehr zu schätzen weiß. Also die Jared Hess Sachen, vor allem diese drei Dinger sind halt super. Und die Napoleon Dynamite Cartoon-Serie war auch sehr funny. Wir haben da sehr lange mal bei Nukular drüber geredet, deswegen will ich das jetzt hier nicht wieder ausdehnen, aber ja. Für mich immer noch wahnsinnig wertvoll und wichtig und toll, Napoleon Dynamite.
Ja, jetzt komme ich zu einem Film, das ist kein Geheimtipp normalerweise. Glaub ich ganz ehrlich, dass es kein Geheimtipp ist. Ich muss aber sagen, dass es für mich halt so ein bisschen in meiner Wahrnehmung damals, dass der gebraucht hat, bis der bei mir ankam. Und das war in dieser Phase, wo ich nach so Thrillern gesucht habe, die einem so ein bisschen so ein, die einen einfach mitnehmen. Einfach, wo man danach auch einfach echt nochmal sagt, so boah, so wie Sieben. Oder so wie irgendwie den ich dir schon ein paar Mal empfohlen habe, wo ich immer wieder den Namen von vergesse. Irgendwas mit P.
Prisoners.
Prisoners, genau, ja, dankeschön. Das ist auch so ein Film, wo da bist du einfach, danach bist du halt einfach echt, aber es sind geile Filme, da bist du einfach 2 Stunden voll dabei. Und dann gab es einen Film, den habe ich dann irgendwann mal empfohlen bekommen, und ich schaute mir den an und war total geflasht. Der hatte so ein bisschen diesen Vibe von so einem, so Casino am Anfang, so ein bisschen von diesen, oder Goodfellas, sagen wir mal so diesen Goodfellas-Vibe am Anfang, so allein wie die Bilder aussahen, was glaube ich auch damit zusammenhängt, dass er noch ein bisschen älter ist, obwohl er von 2003 ist, Mystic River. Und Mystic River ist, finde ich, einer der besten Thriller überhaupt. Das ist ja einer dieser krass, das war jetzt so diese Hochphase von Clint Eastwood. Ich glaube, der hat Regie geführt, der hat die Musik gemacht, so alles. Also ich glaube, der hat alles an diesem Film gemacht, was man machen kann. Ich glaube, er hätte auch noch die einzelnen Rollen selbst gespielt, wenn's gegangen wäre. Sean Penn, der unfassbar spielt. Tim Robbins, der zum Beispiel ja auch immer krasse Rollen hat in solchen Filmen. Ich weiß gar nicht, was der heute macht, so. Es geht so ein bisschen um, man sieht am Anfang, dass eben dieser Dave Boyle wird entführt von so einem Typen, er kommt dann irgendwie frei, er hat Glück, der gibt sich als Polizist aus, er kommt frei, wird er wahrscheinlich irgendwie misshandelt, seitdem ist er ein bisschen gestört, und Sean Penn hat irgendwie so einen kleinen Kiosk, man merkt aber auch, der hat irgendwie komische Geschäfte am Laufen, seine Tochter Katie geht dann irgendwie mit so einem Typen, den er nicht leiden kann, weil er zu einer Familie gehört, die er nicht mag, der Vater ist da eh schon ein bisschen so, was macht die mit dem, die wollen irgendwie abhauen, und dann wird die umgebracht von jemandem, und man weiß nicht, wer es war, und immer mehr hat er das Gefühl, naja, es war wahrscheinlich mein alter Bekannter Dave Boyle, weil der ja damals auch als Kind entführt wurde, und wir haben ihm nicht geholfen, aber wir wussten ja auch nicht, was wir tun sollen. Und das spitzt sich dann hoch, und irgendwann bringt er Dave Boyle auch um. Und was dann passiert und ob es wirklich war, kommt alles noch raus, aber es ist wirklich heftig. Also es ist wirklich so ein krasser Film, wo ich echt geschwitzt habe und da gesessen habe und gesagt, Mann, was ein heftiger belastender, drückender Film es auch ist. Und das sind so Filme, die ganz, ganz selten rauskommen. Ich glaube, ein guter Thriller kommt wirklich nicht mal einer im Jahr raus. Also wenn, dann werden sie nicht an mich herangetragen. Also die so diese Star-Besetzung haben, so, das ist natürlich auch eine geile Besetzung gewesen, die dann auch einfach, wo du auch weißt, okay, das ist halt auch schauspielerisch krass umgesetzt, so, nicht einfach nur ein guter Thriller vom Drehbuch her, sondern auch einfach mit richtig geilen Schauspielern. Und der hat mich wirklich nachhaltig belastet, muss ich sagen. Also der unfassbare Film, also meiner Meinung nach einer der besten Thriller aller Zeiten, so ein bisschen ein Geheimtipp, weil er so ein bisschen hinter Sieben hängt und so Sachen, glaube ich, kann man ihn als Geheimtipp noch durchgehen lassen. Und
ich fand den damals unfassbar, nicht unfassbar krassen Film. Ich habe den aber auch einfach Jahre nicht mehr gesehen, bestimmt 10 Jahre nicht mehr.
Der ist krass, der ist wirklich heftig. Also ich habe den erst vor einem Jahr oder so nochmal gesehen. Puh. Ja, richtig krass.
Weil ja aktuell oder die letzten Jahre diese Superheldenwelle so groß war und Marvel halt irgendwie inzwischen 3 Filme im Jahr bringt und dann noch 20th Century Fox Marvel-Filme macht und DC ab und zu nochmal versucht, irgendeine Grütze auf den Markt zu werfen, die immer wieder scheiße ist, gab es 2010 von James Gunn, der dann später auch Guardians of the Galaxy gemacht hat, einen Film, den ich sehr zu schätzen weiß, mit diesem sehr, sehr, muss man sagen, verschrobenen, auch nicht besonders ansehnlichen Schauspieler Rainn Wilson aus The Office, aus das Büro, spielt da Frank Darbo, der Film Super. Und Super ist ein ganz verschrobener, ekelhafter, also was ekelhafter in Anführungsstrichen, aber stellenweise auch scheißbrutaler Film über einen Typen, der sich für einen Superheld hält, aber halt keiner ist. Alan Page spielt noch mit, Liv Tyler spielt noch mit, Kevin Bacon spielt noch mit. Also es ist ein wahnsinniges Star-Aufgebot in dem Film drin. Und der halt einfach nur einen Hammer hat und halt eigentlich geistig verwirrt ist und eigentlich kein wirklicher Superheld ist. Und das Ding macht so viel Spaß und ist auch gleichzeitig immer wieder so bitter. Auch gerade zum Ende wird er so brutal und dann fliegen auch irgendwelche Fetzen rum und weiß ich nicht. Also es ist wirklich auch asozial. Aber das ist halt ein krasser Film. Der ist halt nicht irgendwie, der ist nicht für dieses Kinderpublikum gemacht und will auch irgendwie ein ganz fieses Kontrastprogramm sein zu dem, was da sonst so passiert. Und deswegen ist es sehr, sehr witzig, dass der Typ dann später eine der erfolgreichsten Superheldenfilme mitzuverantworten hat, so. Nämlich Guardians of the Galaxy, den er auch sehr, sehr gut gemacht hat, den zweiten Teil. Das muss man ja auch sagen. Ja. James Gunn ist sehr, 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 sehr funny und hat ein gutes Händchen für gute Gags. Und das merkt man da, aber das ist halt noch pure Anarchie, das Ding. Auch das ganze Kostüm, die Aufmachung am Anfang. So, du siehst halt so, dieser Typ allein, es gibt so eine Szene, die hat mich damals mega fertig gemacht. Er hat irgendwie so eine Freundin in der Schule und dann geht sie irgendwie rein zum Fotografen und sagt so, ja, sie möchte kurz zum Fotografen. Der Fotograf ist so ein ganz widerlicher Typ. Das ist so ein bisschen so ein, der sieht so aus wie heißt dieser kleine, dicke Pornostar mit dem Schnauzbart, der so in den, der so in den 70er, 80ern so krass erfolgreich war.
Pornos bin ich raus, sorry, keine Ahnung.
Mann, Alter, wie heißt er denn? Verfickte Scheiße, Porno, Ron Jeremy, Ron Jeremy. Ich wollte die ganze Zeit Ron Howard sagen. Der hat Solo gedreht. Auf jeden Fall. Und da geht sie so rein und sie kommt als nicht raus und guckt da irgendwann durch die Tür und sieht halt, dass dieser ekelhafte Typ seine Freundin so fickt, so ganz ekelhaft und so. Und das merkt halt, das sind dann so in der Schule wird er gemobbt, seine Eltern sind scheiße und so, ne? Und dann rettet er sich halt in dieses Ich bin ein Superheld-Ding mit dem Hammer und schlägt halt irgendwie auf Bösewichte ein und ist halt einfach nur ein krass gefährlicher Typ, der so gesucht wird. Krasser, seltsamer Film, sehr eigensinnig, auch nochmal besser als die Kick-Ass-Filme, die auch gut sind. Die mag ich auch beide ganz gern. Aber der ist noch viel düsterer und viel absurder als Kick-Ass. Und deswegen auf jeden Fall, gerade weil dieses Superhelden-Thema so dick ist, ein geiler Geheimtipp.
Ja. Ich bringe jetzt einen Geheimtipp ganz schnell. Den spiele ich nur so rein. Aber das ist eigentlich gar nicht der Film, über den ich reden möchte. Der ist mir nur gerade eingefallen. Und da muss ich ganz kurz mal sagen, vielleicht freust du dich darüber ein bisschen. Und zwar ist es Funny People, wie das Leben so spielt, mit Adam Sandler. Das ist ein Film von Judd Apatow, den ich richtig, richtig gut finde. Meiner Meinung nach der beste Adam Sandler-Film. Ich habe aber auch nicht alle gesehen. Der beste, den ich gesehen habe, es geht um einen Comedian, der richtig big ist in den USA, der dann eine falsche Diagnose, beziehungsweise bekommt eine Diagnose, ist dann aber geheilt und in dieser Diagnose kommt er in so eine leichte Sinnkrise und fängt an, mit anderen Leuten rumzuhängen und dann fängst du an, so ein bisschen sein Leben zu sehen und wie er ihn auch, wie er auch in der Liebe kein Glück hatte und wie sich das alles so entwickelte. Und das ist echt, ich finde, das ist ein richtig guter Film. Er ist leider eine Stunde zu lang. Ich finde, also was heißt eine Stunde?
Auf jeden das Problem, er kommt nicht zum Punkt, finde ich.
Ja, er dauert leider zu lang. Ich finde den Aufbau so schön. Ich gucke da so gerne zu und irgendwann denke ich mir so, ja. Spätestens wenn sie da im Haus sind bei der Ex-Frau, Freundin da von ihm, denke ich mir so, jetzt komm doch auch einfach mal zum Punkt. Genau wie du sagst, mach doch hier mal zu. Das ist ein großes Problem an dem Film. Ansonsten finde ich den sehr, sehr gut. Ich mag den sehr gerne. Da sind sie wirklich nur knapp an einem super Film vorbeigeschraubt, an einem wirklichen Megafilm. Mhm. Dann will ich aber eigentlich zu was anderem kommen. Und zwar ist es Zach Braff, der ja mit Scrubs bekannt wurde so. Der unfassbar süße Filme gemacht hat. Also da muss man mal wirklich sagen, dass der ein paar richtig geile Sachen gemacht hat. Für mich zum ersten Mal in Erscheinung getreten als Schauspieler außerhalb von Scrubs, dann natürlich mit Garden State. Garden State, einer der krassesten Filme, finde ich. Ich habe den schon ewig nicht mehr geschaut, aber ich sehe gestern Garden State, ich habe mir auch nochmal den Trailer angeschaut so, und dachte mir so, was war das eigentlich für ein heftiger Film und warum hast du den seit bestimmt 3 Jahren nicht mehr geschaut? Weiß ich gar nicht, aber ich werde mir den jetzt auf jeden Fall bei der nächsten Gelegenheit nochmal angucken. So, für mich damals auch einfach heftig gewesen. Und dann habe ich auch einfach gewusst, dass der Typ richtig geile Filme machen kann und hat ja dann in Wish I Was Here, war ja glaube ich dann die Netflix, sein Netflix-Film vor ein paar Jahren, ich glaube vor 3 Jahren. Nee,
ich glaube, der kam erstmal einfach auf Blu-ray raus.
Genau, achso, okay, ja, aber der war so okay, ne, finde ich so, also der war so, da ging es um seinen sterbenden Vater, aber was ich vor allem einen richtig, richtig starken Film fand mit Zach Braff ist, wo er sogar mitgeschrieben hat, war The Last Kiss. Der letzte Kuss, da geht es so ein bisschen um einen Typen, Kind ist auf dem Weg und er kommt dann in eine Midlife-Crisis, überlegt nochmal sein ganzes Leben. Richtig, richtig starker Film mit Rachel Bilson, Casey Affleck, Rachel Bilson, in die ich mich damals schockverliebt habe auch. Also meiner Meinung nach einer der besten Filme. Und Zach Braff auch ein gutes Beispiel für einen Mann, der eigentlich kein schöner Mann ist, aber irgendwie so durch seine Art, finde ich, so krass für sich einnehmen kann. Also er nimmt Leute einfach für sich ein. Ich finde, der Typ ist echt ein klasse Schauspieler. Ich warte bei dem noch drauf, dass er seinen richtigen Major-Film, krassen Film dreht. Aber vielleicht will er den auch gar nicht drehen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber Zach Braff jetzt schon ein bisschen länger, so ein bisschen weg, finde ich. Ich muss mal kurz gucken. Ich kann mal kurz auf sein Profil gehen. The Disaster Artist. Ach, davon habe ich gehört.
Die Disaster Artist.
Mit James Franco, ne?
Mit James Franco, der gerade auch der jetzt gerade einen Release hat. Und den habe ich zum Beispiel noch nicht gesehen. Ich glaube, das wäre ein Film, der in diese Liste locker aufgenommen werden
würde. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, nur ganz kurz, um das abzuschließen mit Zach Braff. Ich liebe Zach Braff. Ich gucke mir sehr gerne Filme mit ihm an. Und ich bin sehr froh, dass er aus dieser Scrubs-Nummer, auch wenn er immer so ein bisschen eine ähnliche Rolle spielt, eine schöne kleine Karriere gemacht hat. Ich liebe den Typ. Ich finde ihn super. Auch Scrubs. Ich glaube, jeder liebt Scrubs.
Klar, also Scrubs ist ja auch so dieses, das beschreibt ja auch so ihn ein bisschen ganz, ganz gut mit dieser ganzen, Scrubs war ja auch immer krass, was Musik angeht. Und das ist mal, also das ist ja vor allem bei Garden State extrem. Der Garden State Soundtrack hat sogar 1-2 Überschneidungen, was die Songs angeht, mit Scrubs. Und Garden State ist mit Natalie Portman, die, als sie den Film jetzt hat, muss ich ganz kurz gucken. Ich glaube, als sie den gemacht hat, war auch ungefähr gerade die Zeit mit Star Wars.
2004?
Genau, 2004. Also war das mitten in der Star Wars Phase. Ein Jahr vor dem Release von Episode 3.
Da sah sie so heiß aus, das muss man auch mal sagen. Natalie Portman wirklich in ihrer absoluten Blüte ihres Lebens. Ein wirklich so ein schöner Mensch auch. Oh, unfassbar.
Ich fand die immer schön, ich fand die nie heiß. So, ich fand die immer sehr schön, einfach nur so ein erhabenes Geschöpf.
Ja, genau, Frau. So fand ich das auch. Das war so richtig, wenn die den Raum, es wäre auch eine Person, mit der ich mich nicht trauen würde zu reden. Also wenn die jetzt hier, wenn die jetzt bei mir im Wohnzimmer stehen würde, ich würde die aus dem Weg gehen. In meinem Wohnzimmer, auch wenn wir die einzigen beiden Personen sind. Das wäre wirklich, so, weil ich einfach zu viel Respekt vor ihrer Schönheit habe.
Aber Zach Braff, also oder Garden State nochmal ganz kurz. Schönste Szene in Garden State ist auch, wenn die beiden sich das erste Mal treffen und sie sagt so, ich zeig dir jetzt einen Song, der wird dein ganzes Leben verändern. Dann setzt ihm die Kopfhörer auf und er hört, dann kommt dieser Song von den Shins. Und du bist so, wow. Das ist einfach so eine krasse Szene. Der Film Film geht auch so, dieser ganze, also das gibt's aktuell in einem Videospiel, Life is Strange. Das hat so, das löst manchmal bei mir so Garden State-Momente aus. Weil die es ganz geil schaffen, so mit diesem Indie-Soundtrack zu spielen. Und das kriegst du ja heute in so Filmen voll selten noch so. Das finde ich super geil. Und Garden State war da einfach irgendwie damals 2004, das war einfach ein faszinierendes Ding. Ich habe den 7, 8, 9 Mal geguckt, als ich den auf DVD hatte, weil ich habe den vergöttert. Das ist ein krasser Film. Ich habe den auch immer verschenkt. So. Also ganz oft gekauft und immer Leuten geschenkt, weil ich mir finde, jeder musste den sehen.
Ja, finde ich auch. Ich finde, es ist ein Film, den muss jeder gesehen haben. Finde ich wirklich. Gerade so Kids, naja, nicht jeder, aber gerade so Kids, die in unserem Alter sind, so, oder Leute, die in unserem Alter sind, so, weil auch gerade diese ganze Musik und das ist auch alles noch so MySpace-ig am Anfang. Ja. Und das ist alles, da kommen ganz viele Retro-Gefühle in einem hoch, so für eine Zeit, die so prägend war für uns auch. Weil ich meine, das ist die Zeit, in der du dich so schnell entwickelst, dass du total unsicher bist, ja. Und noch gar keine, noch diese Coolness noch nicht überhast. Heute sind ja die Jugendlich mit 16 ist ja Wahnsinn, die sind ja cooler als ich. Also ich meine, also weißt du, was ich meine? Das ist ja so, heute ist ja ein 16-jähriger Junge, der ist ja so cool wie damals ein 30-jähriger Mann, habe ich das Gefühl. Also wenn ich mir die so anschaue, so wie selbstsicher die sind und was die für stilvolle Klamotten tragen und so. Irgendwie sahen aus wie Volldeppen mit bunten Sonnenbrillen haben so Filme wie Garden State halt geschaut und wirklich ein unfassbarer Film. Den muss wirklich, jeder sollte den gesehen haben, gerade wenn er so, ich sag mal, jetzt im Alter von alles so auch wenn du in so einer in so einer spätpubertären Sinnkrise bist, so ist das auch ein geiler Film, so das ist einfach ein, ich glaube, wenn du jetzt 50 bist, dann ist das vielleicht nicht dein Film, aber alles andere raus, aber alle anderen so go for it.
Wow, okay. Ja, ich mach weiter, ich gehe mal ganz kurz auf Adam Sandler ein tatsächlich, weil du den ja eben kurz erwähnt hast mit Funny People. Adam Sandler hat zwischen seiner ganzen tollen Komödien und nicht ganz so tollen Komödien, Stichwort Jack und Jill, Stichwort Kindsköpfe 2 und so weiter und so fort, hat er ein paar Filme gemacht, die ihn echt irgendwie zu Glanzleistungen gebracht haben. Einer davon war jetzt in jüngster Vergangenheit The Meyerowitz Stories, den ich immer noch für einen Geheimtipp halte, weil wenn er einen Scheißfilm macht, dann regen sich alle auf, aber wenn er einen guten Film macht, dann redet komischerweise keiner. Da ist immer so, dann ist es, wird so ein bisschen unter den Tisch gekehrt, gerade aber das merkt, zeigt natürlich, was für Missgeburten Menschen sind. Das will ich aber nochmal sagen, den hatte ich aber schon letztens besprochen, Meyerowitz Stories, da gibt's aber noch zwei andere Filme von ihm, die ich sehr, 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 sehr zu schätzen weiß. Das eine ist Rain on Me. Das ist dieser sehr traurige Film, wo er seine Frau beim 11. September verloren hat und wo er so ein bisschen durch New York irrt und sein Kumpel ihm die ganze Zeit helfen will und er sich die ganze Zeit in einem Videospiel verliert, was ich damals auch gespielt habe, nämlich Shadow of the Colossus, wunderschönes Spiel auf der PlayStation 2 und er verliert sich da drin und es geht so ein bisschen um seine Krise, wie er sich findet und dass er überhaupt nicht mehr klarkommt und dass er halt seine Frau da verloren hat und was das alles mit ihm anstellt und diese ganze Verzweiflung und das sind zwar immer so ein bisschen Sandler-typische Rollen, das ist glaube ich auch bei Zach Braff ist es ja auch so, die können gar nicht so viel spielen. Die haben so ein sehr kleines Spektrum, in dem die sich bewegen, aber dann, wenn sie mal sich da drin richtig austoben und wenn man ihnen das richtige Skript gibt, dann kommt halt sowas Krasses dabei raus wie Meyerowitz oder Rain on Me und oder auch Punch Drunk Love, wo er so ein bisschen so einen Dummkopf spielt, der sich in so eine Nummer verliert, wo ihn seine Frau am Telefon immer wieder erpresst. Er hat halt wenig Erfahrung mit Frauen und verliebt sich dann übers Telefon in so eine Hotline und wird dann auf einmal von so in so dunkle Machenschaften gezogen. Relativ sehr, sehr suspekter Film, sehr komisch erzählt, sehr wirr. Philip Seymour Hoffman spielt noch mit und das ist auch ein krasses Ding. Und Sandler liegt da, gibt da auch richtig, richtig Gas. Und der ist auch so ein bisschen, der ist stellenweise schon so ein bisschen Arthouse-mäßig gemacht. Deswegen, also Punch Drunk Love ist ein ganz toller, großartiger Film, den man gesehen haben muss, meiner Meinung nach. Wenn man, bevor man immer nur darauf rumreitet, dass Sandler ja nur die lächerlichen, die Ridiculous Six gemacht hat und irgendwelche schlechten Netflix-Produktionen, weil das Ding zeigt halt einfach, dass der auch ein ganz toller Schauspieler sein kann. Genauso wie er es auch zeigt in Meyerowitz Stories mit Dustin Hoffman und Adam Driver und Ben Stiller und was weiß ich, wer da noch alles mitspielt. Also unfassbares Star-Aufgebot. Oder halt auch im besagten, was habe ich gerade noch gesagt hier? Jetzt habe ich gerade Brain Fart. Das war der dritte Film mit Santa, den ich gesagt habe. Rain on Me.
Ja, genau. Ja.
Sehr schöner Film. Sehr, sehr gut. Und Sandler hat zwischen all seinen großen Blockbustern und heiß diskutierten Himbeeranwärtern auch echt schöne Sachen gemacht. Und die wollte ich nochmal ganz kurz an dieser Stelle hervorheben.
Ja, krass, ja. Ist heftig eigentlich. Adam Sandler hat wirklich ein paar geile Filme gemacht. Aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, muss ich noch ganz kurz sagen, ein Typ, dem man auch mal einen Podcast widmen könnte, weil er so einer dieser Schauspieler war, die, finde ich, immer besonders auf eingewirkt haben, ist Philip Seymour Hoffman. Also ich finde, Philip Seymour Hoffman ist ein sehr interessanter Charakter. Da, glaube ich, könnte man auch einen Podcast widmen, oder? Fast. So wie Jim Carrey. Glaubst du nicht, dass man über den viel rausfinden kann? Und ich hätte auch Lust, über den was rauszufinden.
Klar.
Okay.
Ey, Philip Seymour Hoffman ist nice. So, klar, der hat mega viel krasses Zeug gemacht. Von Mission Impossible Blockbustern bis hin zu kleineren Sachen.
Verrückt nach Mary spielt er mit, oder? Da ist er doch ist das nicht diese Szene? Und dann kam Polly, ist diese Szene.
Polly, da spielt er mit, genau.
Wo er diese Basketball, diese geschurzt und Basketball, wirklich eine komplett wirre Rolle für ihn auch einfach.
Aber dann auch so Sachen wie Capote oder
Capote, ey, krasser Capote, Film.
Genau. Und so Sachen halt, ne? Also da ist er dann wieder, wo er dann so krasse, so hat er nicht auch einen Oscar? Keine Ahnung, müssen wir mal, aber Philip Seymour Hoffmann kann man auf jeden Fall mal sprechen. Wir wollen ja eh mal wieder Schauspieler-Podcast machen. Und deswegen bietet er sich super dafür an. Aber ich finde, es ist jetzt nicht so ein Herzthema wie Jim Carrey zum Beispiel. Deswegen, also dann würde ich eher mal, ich würde auch mal gerne einen für Ben Stiller machen, weil ich Ben Stiller halt sehr zu schätzen weiß. Aber wir haben ja noch ein paar Jahrzehnte Zeit, Podcasts über Schauspieler zu machen.
Ich stand mal besoffen vor so einer Kneipe und hab echt mich kaum noch halten können. Und dann meinte eine Frau zu mir, du gehst jetzt nach Hause und dann schaust du absolute Giganten. Und dann habe ich gesagt, was? Und dann hat er gesagt, du gehst jetzt nach Hause und dann schaust du absolute Giganten. Das ist ein deutscher Film. Und dann habe ich gemeint, okay. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Das ist kein Witz. Bin ich nach Hause gegangen, gewankt, habe mich in mein Bett gelegt und habe absolute Giganten geschaut. Und seitdem ist absolute Giganten, finde ich, ein krasser Film für mich. Ich habe den seitdem noch zweimal vielleicht nur gesehen. Mhm. Das ist ein deutscher Film aus den 90ern und ich kann dir auch gar nicht sagen, wer die Schauspieler sind, weil die einfach alle, den einen hat man schon ein paar Mal gesehen, der heißt Rocco oder so in diesem Film. Ich bin mir nicht mehr sicher, das ist so, der fährt dann so ein aufgetuntes Auto und das ist eigentlich nur so, die werden einfach nur so ein bisschen begleitet, der eine will auch irgendwie Rapper werden. Ganz viele krasse Zitate, die sind auch alle so ein bisschen so in so einem Alter, so wie wir jetzt auch gerade sind oder so ein bisschen jünger, so wo du manchmal so ein bisschen zwischen den Stühlen hängst und eigentlich gar nicht weißt, sag mal, wann kommt eigentlich dieser Moment, wo ich weiß, was ich im Leben will? Und das finde ich so eine geile Momentaufnahme, wie die da einfach, weil sie noch, du fühlst dich noch so ein bisschen jung, aber ich habe das auch manchmal, dieses schlechte Gewissen, nachdem ich mich so ein bisschen jung gefühlt habe, wo ich mir denke, naja, also aus dem Alter bist du eigentlich raus. Und krasser Film, absolute Giganten, geiler Soundtrack und vor allem auch sehr viele gute Zitate, die irgendwann später von irgendwelchen Leuten in Songs eingebaut worden sind. Also, absolute Giganten, krasser Film. Da gibt's diese eine ganz berühmte Szene im Aufzug, er läuft rein in sein Hochhaus, in dem er wohnt, steigt in den Aufzug. Und sie sagt, es müsste immer Musik da sein. Und dann fängt dieses krasse Zitat an. Er sagt das in diesem dieses krasse Zitat. Du kennst es hundertprozentig. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Max.
Ich kenne den Film. Ich habe den leider nie gesehen.
Ja.
Aber ich kenne das Zitat. Das ist auch irgendwie. Das war auf irgendeinem Album mal drauf.
So. Ja, ich habe auch lange überlegt, auf welchem Album das drauf war. Muss
immer Musik da sein. Dann kommst du, sehr langes Gespräch, sehr langer Monolog. Ja, ich erinnere mich komplett, aber also nicht an den Inhalt, aber ich erinnere mich, dass es irgendwo drauf war und ich weiß, auf irgendeiner Platte war. Vielleicht wissen es die Hörer.
Ja, ich habe es übrigens mal rausgefunden, von nicht allzu langer Zeit, auf welcher Platte es war. Ich habe es aber wieder vergessen, aber es ist ja auch kein Problem. Es ist ein unfassbar schöner Film, bisschen traurig auch. Es ist witzig, Deutschland in dieser Berlin vor Mitte der 90er zu sehen, Ende der 90er. Ja, krasser Film. Kann ich eben nur empfehlen. Ich habe generell ein Faible für deutsche Filme. Ich habe auch ganz lange gesagt, dass der Film Die fetten Jahre sind vorbei einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Das würde ich auch nach wie vor noch sagen.
Mit unserem Mann im Hollywood, Daniel Brühl.
Ja, mit unserem Mann in Hollywood, Daniel Brühl und wie heißt der andere Kollege hier, die fetten Jahre, wo der alte Schauspieler auch Hitler gespielt hat, Bruno Ganz oder so, Jahre sind vorbei. Ja,
Bruno Ganz hat Hitler gespielt.
Ach, krasser Schauspieler. Es ist, ist ein heftiger Film. Also die fetten Jahre sind vorbei, da geht es so ein bisschen um so eine Gruppe Jugendlicher, die bei anderen Leuten einbricht, bei so reichen Leuten und das ist, ich mag so Filme irgendwie und keine Ahnung warum, ich habe mir das angeschaut, als ich so 18, 19 war, da war ich auch so ein bisschen, ja, da habe ich auch viel traurige Musik gehört und habe halt solche Filme geschaut. So, das war also die Phase und deswegen hat der mich immer total, das war übrigens der Film, den ich immer Leuten mitgegeben habe. Da hatte ich immer 3 im Regal, habe ich immer gesagt, hier, guck dir den mal an. Ja, die fetten Jahre sind vorbei.
Den habe ich auch mal gesehen, der ist auch schön.
Ja.
Das stimmt.
Den hat mir mal irgendeiner so schlecht geredet. Ich weiß aber nicht mehr wer. Ich überlege, ob das der Lukas, der Socky Lukas war. Irgendeiner hat mir den mal richtig schlecht geredet, aber naja, egal.
Das weiß nicht, ob das unser Lukas war. Der redet doch nichts schlecht. Aber in vielen Listen ist dieser absolute Giganten. Also ich bin jetzt hier gerade, ich habe mal eben so Geheimtipps eingegeben, dann lande ich ich bin ja großer Fan von Foren. Dann bin ich im Rocket Beans Forum gelandet und da ist er auch mehrmals erwähnt.
Ach ja,
und guck. Und dann aber auch so tolle Filme wie The Girl Next Door. Einfach so eine banale 0815 Teenie-Komödie. Naja, muss jeder selber wissen. Ich werfe ein in diese Runde. Im Übrigen finde ich, diesen Podcast kann man immer mal wieder machen.
Ja, finde ich auch.
Ich glaube, ich finde das.
Mir macht das auch Spaß gerade. Ich finde, das ist ein richtig schöner Podcast.
Es wird halt auf jeden Fall danach sein, warum habt ihr das nicht erwähnt? Und wir machen das ja einfach nur so, wir werfen jetzt einfach mal so ein paar Sachen ein und da kann auch sehr, sehr viel danach kommen. Deswegen, bevor ihr ausrastet und uns mit Mord droht, einfach nur mal kurz warten. Ich werfe ein Whiplash.
Yes!
Whiplash ist, habe ich damals gesehen, 2016, auf dem Rückflug von L.A., im Übrigen, wo ich in 11 Stunden nicht ein einziges Mal pinkeln war auf dem Flug, mit Miles Teller und J.K. Simmons als sein Trainer, sozusagen, als sein Lehrer, Fletcher. Und was J.K. Simmons da abfeuert als Lehrer eines Drummers, eines Schlagzeugers, das ist gigantisch. Das ist so ein der Film lebt halt eigentlich zu 70% von ihm. Man kennt ihn ja auch aus den alten Spider-Man-Filmen von Sam Riley, wo er den Zeitungschef gespielt hat und er einfach schon immer sehr, sehr drüber spielen konnte, wenn er das wollte. Und ich finde, in diesem Film hat er so sein Denkmal geschaffen. Wie er ausflippt, wie er scheiße ist, wie sie sich gegenseitig verarschen und ausspielen, wie so eine Hassliebe zwischen den beiden existiert, die wahrscheinlich mehr Hass als Liebe beinhaltet. Und ich habe damals in diesem Flugzeug gesessen, ich habe den einfach so angemacht, weil ich wusste, dass der ganz gut ist und hatte gerade hinter mir einen 96-Hours-Marathon, weil ich gedacht habe, wie halte ich mich wach mit 3 spannenden Filmen, mit Liam Neeson. Und da war ich völlig mindfuckt von diesen 3 nervigen Filmen und hab irgendwann den angemacht und hab gedacht, naja, den lasse ich jetzt so vor sich hindudeln. Ich war so gefesselt davon. Ich war so kaputt. Ich hab noch im Flugzeug mein WLAN angeschmissen, hab mir den auf Blu-ray nach Hause bestellt, weil ich den unbedingt sofort zu Hause haben wollte, um einfach damit er im Regal ist, weil das Ding ist ein Meilenstein. Ich bin kein Drummer, ich bin kein Mensch mit Instrumenten und trotzdem ist es für mich einer der besten Filme, die ich in meinem Leben gesehen habe. Einfach von der Intensität her, von dem, was da alle gegenseitig abfeuern, wie der Atmosphäre aufbaut, wie dieses ganze Thema auch so krass angegangen wird. Wie gesagt, J.K. Simmons, was der abfeuert an Leistungen, es ist so krass und Das ist ein ganz toller Film. Das ist ein ganz, 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 ganz krasser Film einfach.
Bin ich bei dir. Das ist wirklich ein heftiger Film. Der hat mich auch geschockt damals richtig. Den habe ich, das war auch einer meiner Oscar, da habe ich auch fest von ausgegangen, dass der den Oscar gewinnt. Ich glaube, der hat dann Birdman hat dann gewonnen in dem Jahr, ne?
Auch ein toller Film. Auch ja. Ein sehr toller Film.
Ja, den finde ich ja so ein bisschen. Bei mir ist er nicht so reingekracht, der Birdman-Film. Aber ich. Ist also ein guter Film, aber ich bin nicht so ausgeflippt wie alle. Ich muss aber auch echt sagen, dass ich die Oscar-Filme. Ich gehe mal ganz kurz auf Oscar, bester Film. Muss ich mir wirklich kurz überlegen.
Chris, ich muss so dringend pingeln. Kannst du es ganz kurz alleine machen? Du
machst ganz kurz alleine.
Danke.
Oscar, bester Film. Da würde ich mich mal wirklich interessieren, kurz. Was denn da so die letzten Jahre gewonnen hat und was ich da eigentlich von geil fand. Ich bin irgendwie so. Ich habe immer das Gefühl, dass nicht der Film, den ich bevorzuge, den Oscar gewinnt, sondern immer der andere. Also hier, fangen wir da mal an. Der letzte Kaiser, nicht gesehen. Rain Man, habe ich gesehen. Rain Man, mit dem Typen, mit dem Autisten wer spielt mit? Wie heißt er noch gleich? Fällt der Name nicht ein. Miss Daisy und ihr Chauffeur. Was? Der mit dem Wolf tanzt. Nicht gesehen. Das Schweigendilemma, absolut verdient. Richtig krasser Film. Erbarmungslos. Ach so, ja, nee, nicht gesehen. Schindlers Liste, ja. Forrest Gump, ja, völlig verständlich. Der hat ihn verdient. Braveheart, habe ich nie gesehen. Der englische Patient, nie gesehen. Titanic, ja. Krasser Film. Shakespeare in Love, nicht gesehen. American Beauty, guter Film. Wusste ich jetzt nicht, dass der einen Oscar als besten Film gewonnen hat, aber okay. Gladiator. Ja, 5 Oscars. Ja, kein Problem. A Beautiful Mind, geiler Film. Chicago, nie gesehen. Herr der Ringe. Herr der Ringe hat einen Oscar gewonnen.
Kein Geheimtipp.
Okay, ja, nee, ist auch kein Geheimtipp. Million Dollar Baby, geiler Film. Auch wieder ein Clint Eastwood-Film, genau wie Erbarmungslos. Also richtig krass. Clint Eastwood, so geile Filme gedreht. Million Dollar Baby, extrem geiler Film. Hätte ich nie gedacht, dass mich ein Boxfilm interessiert. Hat's aber. L.A. Crash, nie gesehen. Departed unter Feinden, geiler Film. Schon wieder mit Clint Eastwood, von Clint Eastwood. Alter, was geht da ab? No Country for Old Man. Ja, also brauchen wir nicht drüber reden. Krasser Film. Slumdog Millionär, richtig krasser Film. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Tödliches Kommando, The Hurt Locker. The Hurt Locker, keine Ahnung. Ja, das war ja damals, also ich weiß nicht, ich habe den Film gesehen, da ging es um diesen Bombenentschärfer, ne? Das war, ich fand ihn gut, mehr nicht. The King's Speech, ganz ehrlich, fand ich scheißegal. The Artist, scheißegal. Argo, geiler Film, auf jeden Fall, Ben Affleck. 12 Years a Slave, krasser Film, sehr krasser Film. Birdman, naja. Spotlight fand ich so mittel. Ich finde so Zeitungssachen irgendwie, die finde ich immer so, die, warte mal, war doch der, ne? Wo es irgendwie um diese Geschichte geht mit diesen katholischen Pfarrern. Ja, das war das. Ja, den fand ich okay. Ich war im Kino, ich fand den okay, mehr nicht. So, Moonlight, fand ich auch gut, aber Alter, ich weiß nicht, nee, auch da nicht. Und auch Shape of Water, fickt euch ins Knie. Ich bin einfach nicht zufrieden mit den Oscars in letzter Zeit. Scheiß drauf. So, ich sag mal einen Geheimtipp. Ich bin wieder dran. Max, bist du doch da?
Ja, ich hör dir zu.
Hast du eine Krokette im Mund?
Nee.
Coco Chanel, der Beginn einer Leidenschaft, einer der französischen Filme, die ich absolut abfeiere. Ich habe erst überlegt, ob ich über La Haine rede, Hass, aber das mache ich nicht. Ich rede über Coco Chanel, der Beginn einer Leidenschaft, genau das Gegenteil von Hass. Finde ich einfach einen unfassbaren Film mit hier mit Audrey, wie heißt du noch gleich, Tatu, ich kann es nicht aussprechen, die Frau von die fabelhafte Amelie, den ich auch unfassbar krass finde, hier mit der ganzen Jan Tiersen Musik, aber ich mag französische Filme und ich finde den Film einfach genial und ich bin einfach verliebt in diese Frau. So, das ist mein Statement zu Coco Chanel, der Beginn einer Leidenschaft. Brauchen wir gar nicht viel drüber reden, es geht um Coco Chanel, um das Leben vor Chanel und finde ich klasse. Finde ich einfach toll. Ich mag französische Filme manchmal so gerne. Und der gehört ganz, ganz oben mit hin bei mir in der Liste. Ja. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben, habe ich das Gefühl, ne? Wir haben uns.
Ja, ich meine, wir müssen jetzt. Machen wir gerade eigentlich Top 10. Ich finde, wir machen einfach nur gerade so ein bisschen so. Wir reden
halt. Ja, ich will noch ein paar halt sagen. So. Ich habe noch ein paar auf der Uhr. So. Es sind nicht mehr viele, aber ich muss auf jeden Fall. Warte mal, lass mal kurz gucken. 2, 3 muss ich auf jeden Fall noch loswerden. 2 kann ich sogar zusammenfassen. Ja, egal. Du bist dran. Mach du mal weiter. Ich bin mal gespannt, was von dir noch kommt.
Film. In Schauspieler.
Hast du den eigentlich gesehen? Ganz kurz, Coco Chanel?
Nein.
Würdest du dir sowas angucken?
Ey, ganz ehrlich, finde ich erstmal einfach, ist nicht mein Themengebiet. Finde ich erstmal lame.
Ja, guck dir den mal an.
Okay. Ja, dann mache ich das jetzt gleich. Geiler Film mit einem Schauspieler, der auch meiner Meinung nach ganz oft zu Unrecht heute gebasht wird, weil er zu anderen Zeiten ganz tolle Arbeit geleistet hat, ist Nicolas Cage tatsächlich. Der manchmal heute unter so einem, muss mal ganz kurz Nicolas Cage, der steht ja heute so ein bisschen unter dem harten Stern, dass er halt nur noch Trash-Filme die letzten Jahre gemacht hat, was auch stimmt.
Ja.
Aber er hat auch irgendwann mal einen Oscar gewonnen für Leaving Las Vegas, das darf man nicht vergessen. Er hat sehr, sehr viel geile Actionfilme gemacht, wie The Rock oder Face Off. Und er hatte auch mal so einen bisschen Arthouse-artigeren Film, das ist schon ein bisschen her, und zwar Adaption. Das war so ein Bild, ein Film über so einen, über Charlie Kaufman, und Donald Kaufman, so zwei so Zwillingsboys, die halt, es geht ums Schreiben eines Buches und wie das so langsam verrückt macht. Ist schon lange her, dass ich den gesehen habe. Tilda Swinton spielt noch mit, Meryl Streep spielt noch mit, Chris Cooper spielt noch mit. Ist ein ganz eigensinniger Film. Passte mir ganz gut in diese Zeit, in der auch so, also so ein bisschen so, ich würde mal sagen, anzusiedeln so bei Vergissmeinnicht. Und es war so eine Zeit, da habe ich sehr viel, so viele Filme geguckt. Mhm. I Heart Huckabees damals geguckt, Adaption und ein Haufen anderer Sachen noch. Dann gab es hier noch diesen Film mit, wie heißt der, Bill Murray, Broken Flowers.
Ach so, ja.
Lost in Translation fällt aber auch so ein bisschen in diese Kategorie. Also diese Filme, die so ein bisschen so eine tragische, seltsame, verschrobene Geschichte erzählen. Vom gleichen Regisseur, der auch Being John Malkovich gemacht hat. Auch ein krasser Film. Also Adaption ist Spike Jonze-Film, genau. Spike Jonze-Film. Und Spike Jonze hat einfach krasses Zeug gemacht. Krass. Der hat auch Her gemacht, im Übrigen. Oder Wo die wilden Kerle wohnen. Spike Jonze, ganz krasser Typ. Ganz krasse Filme gemacht, ganz viel tolle Sachen. Und deswegen muss man das doch sehr zu schätzen wissen, was da so passiert ist. Und ich kann da heute gar nicht mehr so viel zu sagen, weil ich den schon lange nicht mehr gesehen habe. Aber ich weiß, dass der gut ist. Ich weiß, dass es eine der Glanzleistungen von Nicolas Cage ist. Und vielleicht auch eine der letzten großen Glanzleistungen von 2000, was habe ich gesagt, 2 oder 3 oder 4, irgendwie da. Mhm. Und das war ein geiles Ding. Es war einfach ein geiler Film, geil verschroben, geil seltsam, genauso wie Being John Malkovich, so verschroben, Geschichte, sehr untypischer Film in seiner Erzählstruktur. Lieb ich. Muss ich unbedingt mal wieder gucken, weil muss mein Wissen refreshen. Aber sollte man gesehen haben, vor allem auch, weil man damit Nicolas Cage genauso wie Adam Sandler einfach mal wieder was Gutes tut. So. Und nicht immer nur denkt, dass das alles vertrashte Kackscheiße ist.
Mach jetzt mal einen kurzen Schnelldurchlauf. Ich werde jetzt mal 2, 3 Sachen kurz abarbeiten, weil du hast sie gerade schon genannt. Zum einen ist es Her, zum anderen ist es Lost in Translation. Lost in Translation, mein Film, wenn eine Frau zum ersten Mal bei mir war und wir gucken einen Film gemeinsam, war das ganz lange Lost in Translation, man muss schon sagen, ist schon ein heftiger Hipster-Film. Also ist schon der Hipster-Film Nummer 1, also meiner Meinung nach. Deswegen ist es auch kein wirklicher Geheimtipp. Also Lost in Translation als Geheimtipp zu betiteln, glaube ich, wäre Quatsch. Man muss trotzdem sagen, dass es Bill Murray Scarlett Johansson. Scarlett Johansson in einer also wirklich beide habe ich das Gefühl, also es sind die perfekten Schauspieler für diese Rolle gewesen, mit dem perfekten Alter und auch perfekt, wie sie spielen. Es ist so eine also hat einen ganz komischen Vibe dadurch, dass es in einem fremdsprachigen Land für beide spielt und beide da zufällig im Hotel aufeinandertreffen und so. Und dieses ganze, dieser Vibe, der zwischen den beiden also die ganze Zeit so atmet, wie das aber dann auch aufgelöst wird, lässt sich mit so einem komischen Loch im Bauch zurück. Und das finde ich einfach nur krass. Also ich finde Lost in Translation einer der heftigsten Filme überhaupt. Deswegen für mich auch kein Geheimtipp. Und ich sag kurz was zu Her, weil ich ich sag dir ganz ehrlich, ich finde Her zum Beispiel war für mich nie der Film mit Joaquin Phoenix, war für mich nie der Film, wo ich sage, das ist ein geiler Film, so dass ich sage, ey, einfach krasse Story oder sonst irgendwas, sondern ich finde einfach dieses ganze Setting des Films so schön, dass ich diesen Film total gerne schaue. Also ich mag total gerne die Klamotten, ich mag total gerne dieses, wie sie die Zukunft darstellen. Und das, ich finde das alles so clean, so irgendwie so fast schon Black Mirror-mäßig, aber auf so eine ganz schöne und sensible Art umgesetzt, dass ich diesen Film wirklich ein paar Mal angeschaut habe. Ich mag einfach das ganze Setting, den ganzen Look des Films finde ich so geil, dass ich sagen muss, dass das einer meiner von diesen neueren Filmen ist es auf jeden Fall einer meiner Favorites gewesen. Ich finde, der ist so schön umgesetzt. Die Story dahinter ist ganz nett, ja, die finde ich auch ganz gut. Aber vor allem mag ich den Look des Films so. Und dann komme ich jetzt zu noch wirklich einem Tipp, den ich raushaue. Jetzt dann habe ich ein paar Sachen schnell abgearbeitet. Ich weiß, aber so ist es eben einfach manchmal. Und es ist eine Doku, die ich vielen Leuten schon empfohlen habe, die auch viele Leute mittlerweile schon geschaut haben, glaube ich. Es ist Searching for Sugar Man. Die Doku begleitet dich meistens noch zwei Wochen, nachdem du sie geschaut hast, weil du eben die Musik noch mitnimmst. Da geht es um Sixto Rodriguez. Das ist war ein Musiker damals. Der wollte so ein bisschen auf diesen ganzen Liedermacher-Zug mit aufspringen. Hat sich eine Karriere vorgestellt, war auch sehr talentiert, hat auf dem Bau gearbeitet. Und ist dann hat eine Platte gemacht, die war relativ erfolglos, hat dann eben weiter auf dem Bau gearbeitet in den Staaten etc. pp. Und was er aber nicht wusste, ist, dass er, und dadurch wird Dokumentarfilmer während dieser Doku eben aufmerksam, was er nicht wusste, ist, dass er eben in anderen Teilen der Welt, vor allem in Südafrika, ein Riesenstar wurde. Das lag daran, dass durch die Apartheid das einfach nicht an ihn herangetragen worden ist, weil da einfach ziemlich viel in diesem Land passiert ist, was man von außen überhaupt nicht hat einsehen können. Der war dort aber fast wie so ein revolutionärer Sänger für die ganzen Leute. Und die dachten alle, er wäre tot. Es gab dieses Gerücht, dass er sich auf der Bühne in den Kopf geschossen hätte und so weiter. Also es gab diese verschiedenen Gerüchte, bis dann eben ein Dokumentarfilmer sich aufmachte, um nach dem Typen zu suchen. Und er findet ihn und er arbeitet immer noch auf dem Bau. Ist aber ein Superstar in Südamerika, in Südafrika. Und das war eine heftige Geschichte. Und dann haben die den da rübergekarrt. Er hat da drei krasse Konzerte gespielt, also wirklich vor tausenden von Leuten, die sind ausgeflippt, dass der noch am Leben war und hat sich dann aber gegen dieses Leben entschieden, hat gesagt, er geht wieder zurück auf den Bau, weil das ist das Leben, was er lebt nun mal. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre geskriptet gewesen, angeblich war es wahr, also ich glaube das einfach mal so, es wird wahr gewesen sein. Ich habe mir die Mucke auch von ihm sehr, sehr häufig danach noch angehört, also gerade dieses Sugar Man ist ein geiles Lied. Also es gibt wirklich geile Songs auf dem Album von ihm. Es ist eine richtig gut gemachte Dokumentation. Finde ich eine der besten, die es gibt. Und die flasht einen wirklich. Also guckt euch das an. Searching for Sugar Man. Bam.
Okay. Ich gehe auch nochmal in die Comedy-Richtung mit zwei Filmen, die ich sehr zu schätzen weiß. Und zwar das erste wäre Hot Rod. Ja, auch schon oft von mir schon erwähnt worden. Mein Zugang zu Andy Samberg, der heute mit Brooklyn, Nine-Nine und so, Comedy-Geschichte geschrieben hat und auch mit Popstars. Einer der besten Komödien der letzten Jahre, finde ich. Die Mockumentary über Conor for Real.
Also ist not gay!
Not gay! Not gay! Also ich finde halt, dieses Ding ist halt so das Manifest von Lonely Island. Und das ist so die, das sind so die, ich meine, Lonely Island haben krass viel geiles Zeug gemacht und haben halt so dieses, was ich so vermisse in der europäischen oder vor allem deutschen Popindustrie, dass man halt so Grenzen aufbricht und so einfach mal witzig zusammen ist. Das war das größte Lob, was ich zu Flotte Biene und zu Ich hol dich da raus bekommen habe. Das ist der erste deutsche Versuch von Lonely Island, der klappt. Das fand ich damals schön. Das war, auch wenn es nie Versuch war, wie Lonely Island zu sein, weil das für mich einfach diese Götter in dem, was sie getan haben, aber es ist trotzdem sehr nett. Und Lonely Island haben halt immer es geschafft, irgendwie Musik zu machen mit, die haben Popsongs geschrieben, die auch wahnsinnig aufwendig, krass produziert waren und auch ihrem Genre funktioniert haben, wären sie nicht inhaltlich so absoluter Blödsinn gewesen und dazu immer noch unfassbare Feature-Gäste dazu hatten und unfassbare Videos gedreht hatten. Also da gab es diesen I Just Had Sex-Song mit Aiken, den ich manchmal einfach, ja. Wenn ich Sex hatte, einfach Nanu nachts schicke. WhatsApp, so ist immer so eine Tradition. Und kommt so einmal im Jahr, kriegt er den. Und ja,
das ist wenn ihr wüsstet da draußen, du magst du alles Radergewehr.
Für ein Radargewehr ist auch ein geiler Name. Also, die waren überkrass, aber der Zugang zu der ganzen Bande, der kam über Hot Rod. Da war auch Danny McBride drin, den ich auch sehr mag, der dann später Kenny Powers gespielt hat in Earthbound and Down. Und der Film ist so ein bisschen, hat so den Vibe von Napoleon Dynamite. Es geht um einen erfolglosen Stuntman. Also wer das Pubertät-Video damals gesehen hat von mir, als ich noch Musik gemacht habe, der weiß, dass die, der versteht die Zitate Napoleon Dynamite und Hot Rod kann man da drin sehr klar rauslesen. Ich finde, Hot Rod ist einfach in seiner Wahllosigkeit the power of an eagle. So dieses ganze amerikanische, glorifizierende Quatschgehabe um so Stuntmans und diese Selbstverliebtheit und auch immer dieses, wie unverblümt dumm Andy Samberg auch immer Selbstüberzeugung
spielt. Das hat gerade geklingelt, Maxi. Ich muss mal kurz gucken.
Ja, ich rede einfach weiter.
Red du einfach
weiter. Hot Rod ist einfach ein fantastischer, witziger, schöner, charmanter Film mit sehr, sehr vielen Menschen, die damals so ein bisschen, die ich da das erste Mal auf dem Schirm gekriegt habe, egal ob das jetzt so war oder nicht. Aber zum Beispiel auch, da spielt auch die Frau mit von vom Borat-Schauspieler, Sacha Baron Cohen. Und zwar Isla Fisher. Und Isla Fisher finde ich so fucking heiß in dem Film. Dann spielt Bill Hader mit. Bill Hader hat man auch schon sehr oft mitgesehen. Will Arnett spielt auch mit. Also es sind sehr, sehr viele Leute dabei, die dann später aus dieser ganzen Comedy-Clique da, die da drüben in Amerika herrscht, dort vereint waren. Und es ist einfach ein sehr, sehr, sehr geiler Film, der so diese ganze, für mich diesen ganzen Weg geebnet hat in dieses Lonely Island-Ding rein. Und deswegen, und für mich einer wirklich bis heute einer der witzigsten Filme ist, weil da so viel wahllose Sachen passieren. So, I found this bag of fireworks on the man's restroom und so. Und es sind so viele dumme Sachen dabei. Also da kann ich Stunden drüber reden, wie witzig der ist. Cool Beans und so, wie krass der Soundtrack ist. Der Soundtrack ist wirklich phänomenal gut. Sehr, sehr viel Europe, was einfach großartig ist. Und ja, also ich kann euch den wärmstens empfehlen. Der guckt sich auch heute immer noch sehr, sehr gut und schlägt in die gleiche Kerbe wie Hot Rod. Und ein zweiter Film, den ich sehr mag, sehr, 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 sehr mag, ist abgedreht von hier dem gleichen Regisseur, der auch den traurigen Film gemacht hat, den wir letztens mit Dings geguckt haben, mit Jim Carrey. Ne? Wie heißt der nochmal? Nicht einfach unverbesserlich. Wie heißt der denn?
Welchen meinst du denn?
Na, der, wo er die Erinnerung löscht. Vergiss mal nicht.
Ja, vergiss mal nicht, hab ich gerade gesagt.
Ja, hast du gerade gesagt, hab ich nicht gehört. Okay, abgedreht. Abgedreht mit Mos Def und Jack Black, ein Film über zwei Typen, die in der Videothek arbeiten. Und Jack Black sich über einen sehr, sehr dummen Unfall mit einem Elektrizitätswerk elektrisch auflädt und dann in die Videothek geht und alle VHS-Filme löscht. Auf den Bändern und dann mit Mos Def vor der Aufgabe steht, während der Typ, der die Videothek hat, gerade nicht da ist, weil er Zeug erledigen muss. Das ist so, ich glaube, das war so ein Jazzmusiker. Ich kriege das gerade auch nicht mehr so ganz zusammen. Das ist auch schon wieder 3 Jahre her, dass ich den gesehen habe. Zuletzt. Und die zwei müssen dann diese ganzen Filme nachdrehen und auf VHS bannen. Und das passiert mit diesem typischen Michel Gondry-Charme. Und der hat so eine schöne Erzählstruktur. Der ist so warmherzig und geht halt auch so geil mit Sachen um. Also allein, wie sie dann irgendwie anfangen, Ghostbusters zu verfilmen. Das sieht man dann immer in so kurzen Szenen. Es gibt einmal so einen Zusammenschnitt, wie sie ganz viele Filme hintereinander drehen. Da siehst du dann, wie sie Rush Hour drehen und King Kong drehen und was weiß ich. Und ich liebe abgedreht. Also Be Kind, Rewind im Englischen, überkrasser Film. Und Mos Def und Jack Black einfach auch mega geil. Und Danny Glover spielt noch mit und einfach schön, einfach sehr, 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 sehr schöne Komödie, ein bisschen anderer Ton, bisschen artsy, aber halt geil gemacht und deswegen sehr zu empfehlen, mag ich sehr gern. Ja.
Gerade
so viel dazu.
Gerade kam ein Paket an und ich habe Three Billboards endlich auf Blu-ray. Ich freue mich richtig, den werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Darüber brauchen wir auch nicht reden, dass das einer der krassesten Filme ist. Ich mache noch einen einzigen Film, denn ich will zum Ende kommen. Ich muss nämlich heute auch noch arbeiten. Ist für mich einer der schönsten Romcoms vielleicht. Ich weiß gar nicht richtig, ob es ein Romcom ist, aber der letzten Jahre ist Our Idiot Brother. Ich glaube, den habe ich auch schon ein paar Mal empfohlen im Podcast mit Paul Rudd, den ich liebe. Ich liebe Paul Rudd. Und da hat er einfach einen geilen Film gemacht. Da ist er so dieser Hippie. Und ich beschreibe den Film immer ganz gerne für Leute, die den nicht kennen. Das geht so los mit der süßesten Situation ever. Das ist so die, das ist so quasi der Einstieg in den Film ist. Man sieht, Paul Rudd ist irgendwie auf so einem Selbstversorgerhof und ab und zu bleibt ein bisschen was übrig und sie sind eben auch auf so eine Biofarm irgendwie und dann verkauft er eben auf dem Markt das Gemüse, so, weil er mit einer Frau zusammen ist, die er wirklich liebt und die verkauft dieses Gemüse und er hilft ihr halt und er liebt sie so richtig halt, ne, und dann steht er so halt da mit seinen langen Haaren und so seinem Flanellhemd und dann kommt halt so ein Polizist zu ihm und sagt so, boah, fuck, ich hatte echt eine harte Woche. Und dann sagt Paul Rudd, oh Mann, das tut mir leid. Und man merkt, ihm tut es wirklich aufrichtig leid. Also er ist halt wirklich so treu doof. So, oh fuck, das tut mir echt leid, Mann, harte Wochen. Ne? Und dann sagt er so, ja, und meine Frau und bla bla, alle nerven mich. Und so sagt er, sag mal ehrlich, kannst du mir was verkaufen so? Und dann sagt er so, was meinst du? Und dann sagt er so, ja, was zum Rauchen verkaufen, so, weißt schon. Bisschen Gras. Und er sagt dann so, ich verkaufe doch kein Gras an Polizisten. Und dann sagt er dann so, komm, Mann, mir geht's echt scheiße. Und Paul Rudd guckt dann so, oh, dem geht's echt scheiße. Und dann sagt er so, ach komm, hier hast du was. Und willst ihm halt schenken. Und er sagt so, nee, komm, ich gebe dir was dafür. Und er so, nee, nimm's einfach so, du hast eine scheiß Woche, Mann. Ich will nur, dass es dir wieder besser geht. Und er so, nee, komm, ich muss dir doch dafür was geben. Und er so, nee, du musst mir dafür nichts geben. Komm, sag einfach irgendwas, ich will dir dafür was geben. Und er sagt so, pff, keine Ahnung, $10? Und er dann so, okay, also $10. Und überreicht ihm so diese $10. Und dann sagt er dann so, sie sind festgenommen. Und dann sagt er dann, lacht Paul Rudd so. Und dann sagt er so, nee, ernsthaft, sie sind wirklich festgenommen. Und so startet der Film und er kommt in den Knast. Und dann weißt du, es ist so eine schöne Einführung, so wird so schön erklärt, was das für ein Typ ist einfach damit. Und dann kommt er halt wieder raus und versucht so sein Leben endlich so ein bisschen aufzuräumen und so. Und das ist so ein bisschen der wirklich der kleine, trottelige, aber so süße Bruder. Und es ist, also, und auch, also dieser Film ist wirklich Liebe. Ich liebe Our Idiot Brother. Toller Film. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ja.
Das ist ein schönes Ding, habe ich auch schon gesehen. Ja. Stimmt. Ja, Digga, fast 2 Stunden, mir rennt die Zeit davon.
Yo, sorry.
Es wäre cool, wenn wir jetzt einfach sagen, so, wir machen hier mal einen Cut. Aber wie gesagt, das Thema ist eigentlich eh auch endlos. Also man kann halt immer wieder irgendwas dazu machen. Ich finde es eigentlich tatsächlich sehr, sehr schön. Wir haben eh jetzt auch mal immer vor, uns mal so Listen vorzunehmen. Oder das heißt Listen, aber so dieses, so mal ein bisschen über Sachen. Also wir hatten ja auch das Thema überhyped.
Genau.
Da wird dann auf jeden Fall sehr viel über Drive geredet, Leute. da freuen wir uns schon drauf. Da werden wir uns ein paar Feinde machen. Ich hoffe, mit dieser Liste oder mit diesen Tipps hier konnten wir uns ein paar Freunde machen. Und wir werden weiterhin über Geheimtipps reden. Ihr könnt uns auch gerne mal in der Autokino-Gruppe oder sowas, oder wir hatten ja einen Post offen, auch immer mal schreiben, was ihr so für Geheimtipps mögt. Da werden wir uns vielleicht auch mal ein paar angucken. Das haben wir in der Zeit jetzt hier nicht geschafft.
Also ich habe wirklich so viele Mails bekommen. Ich habe das eher als Inspiration für mich genommen, um so, weil Leute mir Filme gesagt haben, wie zum Beispiel Absolute Giganten, wo ich dann wieder war so, ja klar, Absolute Giganten. Ja. Und ich muss auch echt sagen, ich habe bei Twitter wirklich sehr, sehr viele Antworten bekommen mit guten Filmen. Pete Smith hat sogar noch den Film hier Kiste Cook empfohlen, den ich auch sehr, sehr gut finde, muss ich ja wirklich sagen. Ein schöner Film, aber ich meine, wenn wir jetzt wirklich über jeden noch reden, was der noch gut findet und so, ich glaube, das war jetzt einfach mal so ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir Leuten empfehlen können, wenn jemand sagt, hast du nicht einen coolen Film? Ich finde, es ist so schwierig, manchmal hat man so das Gefühl, ey, mir fällt nichts mehr ein, was ich gucken kann, dann könnt ihr euch den Podcast hier anhören und dann findet ihr vielleicht nochmal 2, 3 Sachen und dann könnt ihr euch die angucken.
Yes, sir.
Gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei deinem restlichen Tag, Maxi.
Geil, danke. Wird toll. Dir auch, Christian.
Danke, wird auch mega bei mir.
Genau. Ja, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Auf Patreon sind wir nächste Woche wieder zu hören mit unserem, wir gucken da ja gemeinsam immer einen Film, den wir besprechen aus den Top 100. Letzte Woche war das Nightcrawler, der Woche davor war das Dr. Strangelove von Stanley Kubrick, nicht von Frankie Kubrick. Und aber über den wurde sehr viel geredet in dieser Folge, Frankie Kubrick. Ich glaube, so viel wurde noch nie über Frankie Kubrick geredet. Und nächste Woche dann Gun Girl von David Fincher mit Ben Affleck. Freue ich mich sehr drauf, den habe ich nämlich noch nicht gesehen.
Den hast du noch gar nicht gesehen, okay.
Nee, habe ich noch nicht gesehen, aber da habe ich so Bock drauf, weil ich halt Fincher liebe und F und Batflag, wie Julian Daschewski ihn nennt, was immer super dullihaft ist, weil er Batman spielt.
Ja, ich weiß. Also, was? Ich weiß schon, dass der Batman spielt.
Ja, ich erkläre dir manchmal gerne auch einfach Sachen so. So wie der Gürnt mir manchmal Sachen erklärt. So. Der Ecto 1, der ist das Auto aus Ghostbusters. Das ist so, Gürnt. Also, wenn ich was weiß, dann weiß ich das. So. Gut. Ja, da sind wir nächste Woche wieder zu hören auf Patrono. Und ansonsten vielen Dank für die schöne Folge.
Sehr gerne. Dann, ja, danke auch, ja genau. Schaut auf Patreon vorbei, da gibt's noch jede Menge andere Sachen. Es gibt jetzt auch wieder Autokennzeichen, glaub morgen, heute morgen, ich weiß gar nicht. Kommt ja,
also für die Leute, die es dann hören, gestern. Gestern ist eine neue Folge rausgekommen, am 15. Juni. Und alle zwei Wochen eine neue Folge Autokennzeichen, jeden Freitag dazwischen. Die Autokino Top 100, jeden Montag am Autotelefon. Es ist einfach, wir haben geilen Output.
Wir sind kleine Arbeiterbienchen und das war's von uns. Tschüss.
Tschüss.